Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 176. Heute sprechen wir über die Karriere von Bret the Hitman Hart und beantworten natürlich eure Fragen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und selbstverständlich habe ich mir zu so einem prominenten Wrestler auch zwei ebenso prominente Mitpodcaster eingeladen. Auf der einen Seite, da haben wir den David Kloß vom MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Wunderschönen guten Nachmittag.
Servus.
Guten Tag. Du warst ja auch schon jetzt länger nicht mehr dabei eigentlich, nicht wahr, lieber David?
Ja, das stimmt. War ziemlich ruhig, ne?
Ja. Plötzlich, da war keiner dabei, der mir dazwischen gegrätscht ist oder sonst irgendwas.
Ach, heute wieder.
Gerade bei so einem emotionalen Thema. Ich freue mich schon, wenn wir zu WrestleMania 8 kommen. So. Quietsch, okay. Und in der Anleitung, da ist der Gigant vom Dienste, der Michael Schecki-Schwarz. Schönen guten Tag.
Ja, www.giganten, GIGANTEN.com.
.org?
Nein.
.com. Ich weiß es nicht, das ist ja eure Seite.
Das ist der Lieblingspodcast für alle Nerds, aber heute sind wir ja auch Nerds und reden über ein anderes Nerd-Thema, und zwar über Wrestling, aber für jemanden, der daraus herausgestochen hat und ist, das ist natürlich Bret the Hitman Hart.
Ganz genau. Der andere Lieblingspodcast natürlich Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast, lieber Shaggy. Nicht vergessen.
Ja, kenne ich nicht.
noch nie gehört sowas. Ihr wisst, wenn ihr uns hier erreichen wollt, das haben auch wieder sehr viele Leute getan, wie immer, wenn ihr Fragen einschicken wollt, Feedback, Vorschläge, was auch immer, erreicht ihr uns bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Ansonsten, wenn ihr uns bewerten möchtet, auch da wiederum, geht gerne bei iTunes vorbei und verteilt da gerne 5 Sterne, 8 Sterne. Manchmal, je nachdem, wenn es die Melzer-Rating ist, vielleicht auch mal 10 Sterne oder so, man weiß es nicht. Bei Facebook geht das ebenfalls. Und wenn ihr uns ganz besonders lieb haben möchtet, dann schaut bei Patreon vorbei. Da gibt's dann exklusiven Premium-Content gegen einen kleinen Betrag, $5, also sprich irgendwas 4 Euro irgendwas. Sind inzwischen fast 50 Podcasts, und der Shaggy und ich nehmen jetzt auch kommende Woche die nächste Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe auf. Und da haben wir dann niemand Geringeres als, ja Shaggy, wen haben wir denn da? William Regal haben wir da im Porträt, nicht wahr?
Das ist richtig. Ich bin froh, dass du es nochmal gesagt hast, weil auch ich hatte es vergessen, wer es war. Aber ich freue mich natürlich sehr auf William Regal. Das freut mich wirklich sehr. Das ist ein Wrestler, den ich schon lange, lange ansprechen wollte. Einer meiner All-Time-Favorites, aber ein weiterer meiner All-Time-Favorites, über den sprechen wir heute.
Genau. Eine wunderbare Überleitung, liebster Shaggy. Heute ist unser Thema natürlich Bret the Hitman Hart. Und ich glaube, jeder Wrestling-Fan, der in den 90ern groß geworden ist, der assoziiert mit Bret Hart ganz, ganz viele tolle Erinnerungen. Und deswegen frage ich erstmal, bei David weiß ich schon, was eine Erinnerung ist, weil die hat er schon diverse Male erzählt, als er Bret Hart persönlich getroffen hat. Aber was sind denn so deine ersten Erinnerungen an den Hitman, David?
Die erste Erinnerung, erstmal muss ich sagen, wenn ich Bret Hart höre, denke ich erstmal an Pink. Das ist kein Witz, ist einfach so, weil die Farbe verbinde ich total mit ihm. Das ist halt bei wenigen, was dann der Fall, halt bei Hulk Hogan das Gelb zum Beispiel. Bei ihm ist ja wirklich das Pink, woran ich direkt denke. Als Kind fand ich es mega, wie er beim Entrance immer reinkam und die Brille abgegeben hat an anderen Kind. Ja. Und das sich dann immer gefreut hat, wie sonst was. Und die erste Erinnerung ist kein Match an sich, sondern ist eher die Art, wie er gewrestelt und wie er zugeschlagen hat. Weil Bret Hart hat eine ganz spezielle Art immer gehabt, wie er zuschlägt. Und er hat halt, er sah einmal sehr heftig aus und er hat die Haare schnell nach hinten geschwungen und halt, ja, einfach viel wuchtiger als alle anderen Schläge, die man halt sonst kannte. Und das ist so das, was mir direkt ins Auge fiel.
Das stimmt, das ist natürlich auch so eine echt ganz typische Eigenheit von Bret Hart gewesen. Man sagt ja immer, ein Wrestler machen ja auch ganz deutlich die Schläge aus, ne? Also, dass die Schläge einen Wiedererkennungswert haben, und das gehört zu den größten Herausforderungen. Und Bret Hart konnte das eben. Und du hast absolut recht. Ich kann mich auch noch damals an ein Zitat von Carsten Schäfer erinnern, der dann auch gesagt hat, so, Bret Hart ist ja vielleicht nicht einer der größten Wrestler, die wir hier bei WWE haben, aber der hat trotzdem einen ganz schönen Schlag am Leib. So, das war ein Carsten Schäfer-Zitat aus, ich weiß nicht mehr welchem Event. Shaggy, welche Erinnerung verbindest du denn mit Bret Hart?
Ja, Bret Hart war von Anfang an, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, einer meiner wirklichen Lieblingswrestler. Ich fand seine Art zu kämpfen toll. Ich fand, er war sehr charismatisch, er hat irgendwas Besonderes ausgestrahlt, was viele andere zu dem Zeitpunkt nicht hatten. Obwohl er schmächtiger war als viele Wrestler zu dem Zeitpunkt, die ja größer im Rampenlicht standen, war er trotzdem für mich was ganz Besonderes. Und David hat gerade die Brille angesprochen. Tatsächlich, ich kann euch ja zum Geheimnis verraten, auch ich habe die Brille mal überreicht bekommen. Zwar nicht von Bret Hart, aber vom Postboten, weil ich mir die tatsächlich, das war mein erstes offizielles Wrestling-Merchandising-Artikel, also offizieller Merchandising-Artikel, den ich mir bestellt habe. Damals im WWE-Fanshop, der aber, glaube ich, damals noch nicht so hieß. Aber ich war so stolz, diese Brille zu haben. Ich war sogar mal Fasching als Bret Hart, also Karneval, als Bret Hart verkleidet. Da war ich, war das Anfang der 90er gewesen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, da hatte ich doch bestimmt jeder erkannt, ne? Das war ja so populär.
Das war cool, ja. Ich hatte Lederjacke, ich hatte meine Haare, ich hatte damit auch noch längere Haare, hatte die Haare so. Also das war schon geil. Und die Brille, das und mein damaliger Freund, bester Freund, bester nicht, inzwischen auch nicht mehr Freund, der hatte sich als Ultimate Warrior verkleidet. Allerdings hatte er nur, ich habe ihm die Gesichtsbemalung gemacht und ansonsten hat er nur so Bänder aus Geschenkpapier, also diesen Geschenkverband an den Armen und ansonsten ganz normale Klamotten. Und mit dem bin ich nicht mehr befreundet, weil ich war bei ihm damals nachts, wir haben Wrestling geschaut und in der Nacht gab es bei MTV die Einblendung, Kurt Cobain ist soeben gestorben und ich war ein riesen Nirvana-Fan und er sagt einfach nur, zum Glück. Und die Wrestling-Verbindung, das war die einzige Verbindung, die wir tatsächlich hatten, die hat nicht ausgereicht, um ihm das zu verzeihen.
Tja, manche Dinge gehen halt einfach nicht, ne? Also sowas, das ist ja auch sehr empathielos irgendwie. Ich überlege gerade, was bei mir die erste Erinnerung war. Ich glaube, bei mir geht ja ganz viel auf WrestleMania 6 zurück. Und ich glaube, es war wirklich auch dieser Moment, wo die Hart Foundation dann die Bolschewiks bei der Hymne unterbrochen haben und ihn attackiert und attackiert haben. Und gerade dieses Geräusch, ich glaube, es war zwar Jim Neidhart, der Nikolai Volkov niedergeschlagen hat, aber dieses Geräusch, als der Schlag kam und als Nikolai Volkov in das Mikrofon reingestolpert ist und dann eben die Hart Foundation hinten rangekommen ist. Ich glaube, das ist der erste Moment, den ich mit Bret Hart assoziiere. Ansonsten auch das, was David gerade gesagt hat. Ich glaube, diese Geschichte mit der Brille, die hat, glaube ich, damals ganz, ganz viel für jeden Fan ausgemacht. Ne? Also ich habe auch immer davon geträumt, irgendwie mal in der ersten Reihe zu stehen und diese Brille geschenkt zu bekommen. Und auch bei mir ist es leider nicht dazu gekommen. Und ich habe noch nicht mal einen Postboten gehabt, der mir diese Brille vorbeigebracht hat. Schweinerei. Aber da David hat es gerade angesprochen. Bret Hart war ja unglaublich populär, gerade in Deutschland. Er hat ja auch Deutschland sehr, sehr oft als seine zweite Heimat außerhalb von Kanada bezeichnet. Worauf führt ihr das zurück? Woran liegt das, Shaggy?
Na, er hat ja auch mal ganz kurz in Deutschland gekämpft, vorher auf jeden Fall. Er kannte Deutschland ein bisschen, hatte familiäre Bündnisse auch nach Deutschland. Und natürlich lag es auch irgendwie daran, dass Wrestling zu dem Zeitpunkt, als Bret Hart zum absoluten Topstar wurde, in Deutschland einfach so unglaublich populär wurde und Bret Hart dadurch auch das Aushängeschild des Wrestlings für viele, viele deutsche Fans war. Ich meine, es gab damals die Bravo Sport, wo er ständig auf dem Cover war. Bret Hart hat es auch geschafft, den goldenen Bravo Otto, ich glaube, zweimal zu gewinnen. Das war eine Auszeichnung, die es von der Bravo gab. Also er hatte damals einfach seine treuesten und größten Fans auch mit in Deutschland. Und ich glaube, das hat ihm auch eine engere Bindung auch zu unserem tollen Land gegeben.
Das ist ja heute, glaube ich, auch immer noch so. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als er damals, das müsste 99, 2000 gewesen sein, als er dann noch mal mit nach Deutschland gekommen ist, wo er dann schon verletzt gewesen ist, aber trotzdem noch mal bei einer WCW-Tour mit nach Deutschland kommen wollte, einfach auch, damit er sich noch mal verabschieden konnte. Und ich glaube, er ist ja auch danach noch mal auf Tour gekommen. Und der hat einfach eine ganz besondere Verbindung zu Deutschland. Und David, du hast gerade gesagt, damals kannte jeder Bret Hart. Das ist doch schon absolut absurd, wenn man sich das aus heutiger Sicht mal so anschaut, oder?
Auf jeden Fall. Ich möchte nur ganz kurz zu dem Punkt zurückkommen, warum der in Deutschland so populär war.
Ja.
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Mentalität, die hier anders ist als in den USA. In den USA ist es halt eher begehrenswert, wenn man halt an der Spitze ist und halt Stärke ausstrahlt und halt über anderen steht und halt besser ist. Bret Hart ist halt, er war halt nicht der Größte, er war halt auch nicht der Muskulöseste. Er war halt, wenn man rein körperlich ihn betrachtet hat und auch von den Storylines her, sehr lange Zeit halt immer ein bisschen der Underdog, der gefightet hat, der halt mit dem Willen das gemacht hat. Und ich glaube, die Deutschen stehen halt einfach auf diese Underdog-Storylines oder standen da einfach früher schon eher drauf als die Amis. Und ich glaube schon, dass das eine große Auswirkung hatte und Bret Hart war ein Riesenname in Deutschland. Also ganz ehrlich, es war halt zu der Zeit wirklich so, dass jedes Kind auf dem Schulhof kannte Bret Hart. Selbst die Mädels liefen teilweise rum mit T-Shirt, wo Bret Hart drauf war. Ich habe mir damals ein T-Shirt machen lassen mit diesen, es gab so Sammelkarten, da habe ich die Sammelkarte ausdrucken lassen, vergrößern, auf dem T-Shirt drauf, war voll stolz. Und das war halt wirklich der Name, den dann halt wirklich jeder kannte und halt vor allen Dingen auch mochte. Das war halt einfach ein, den du halt auch nicht kritisch gesehen hast, sondern das war einfach, wenn der rauskam, war das wirklich so dein Held, dein Hero. Und später gab es ja auch dann diese Promo, die halt wirklich in die Richtung ging. Und so wurde er halt auch hier gefeiert und angesehen und hat halt dieses besondere Standing, was er halt auch ja dankbar zurückgegeben hat oder realisiert hat, was du auch merkst später in der, wo wir dazukommen, in der Heel-Rolle, hat er ja halt nicht nur Amerika kritisiert und Kanada gelobt, sondern ganz, ganz oft in Promos, obwohl es halt in Amerika war, immer wieder Deutschland erwähnt.
Ja.
Und das ist halt schon was Bemerkenswertes, was halt nicht so Standard ist.
Gerade diese Sammelkarten, die du erwähnt hast, die waren ja, es war die Zeit, als in Deutschland West Wrestling wirklich so populär war. Und wie gesagt, Bret Hart war damals der große Star. Und ich weiß noch, auf dem Schulhof haben wir diese Sammelkarten auch getauscht. Ich habe die übrigens alle heute immer noch. Natürlich, ich gebe nichts weg. Und ich weiß noch, das hat sich in mein Hirn eingebrannt, wie der Florian aus meiner Klasse zu mir gesagt hat, ich gebe dir 3 Virgil und 1 Berserker für deinen Bret Hart.
Ich hab 3 Kamalas abgegeben. Aber das war eine tolle Zeit. Ohne Scheiß, das war
nicht getauscht. Am jeden
Kiosk gab's das. Das war, ja, nicht nur, weil das halt auf Tele 5 lief, es war halt wirklich, ich glaube, Bret Hart war ja auch ein Wrestler, wo halt die Familien gesagt haben, ja, zu dem kannst du aufsehen. Und ich glaube, Bret Hart war halt nicht nur Wrestler, zumindest war es für mich halt so, auch wenn ich halt, natürlich weiß, es ist Banane, es ist halt ein Wrestler, aber für mich als Kind war das auch irgendwie so ein Held und so ein Vorbild auch irgendwo, weil es war ja halt auch Paradebeispiel für ein Face, der halt sich durchgebissen hat und der halt immer zu den Fans gegangen ist und so, was halt andere nicht immer gemacht haben.
Ja, ich glaube, zu dieser Heldenrolle, in der sich ja Bret Hart auch dann durch seine Karriere sehr stark gesehen hat, da kommen wir, glaube ich, auch hinterher noch mal drauf zu sprechen, weil auch da gibt's ja inzwischen so diverse Meinungen zu, also Wrestling-Business versus Wahrnehmung eines Hitman und eben seiner Position im Wrestling. Da sind inzwischen auch, ja, sehr kontroverse Meinungen natürlich im Umlauf, ne? Lass uns aber trotzdem mal so ein bisschen hier die Karriere so ein bisschen nachverfolgen, ne? Also, wir wissen, Bret Hart logischerweise Teil der legendären Hart-Familie, geboren in Calgary, Alberta, Canada, 1957 geboren am 2. Juli, 7 Brüder und 4 Schwestern. Und wir haben ja schon den Owen Hart Podcast auf Patreon gemacht. Also wer da gerne mal so ein bisschen die Hintergründe noch zu Owen Hart hören möchte, der schaltet da einfach rüber. Und jetzt kann ich natürlich der ganz gemeine Möpp hier sein. Und ich frag mal Shaggy, kannst du dich noch an die ganzen Namen der Geschwister erinnern?
Die Männer bekomme ich, glaube ich, zusammen.
Ja, dann
beweist mal. Ein Teil der Frauen wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall Dean, Smith, Keith, Bruce, Owen? Wen habe ich vergessen? Wayne.
Ross hast du auch vergessen,
Ross, oder? Ross, stimmt.
Ja.
Die Schwestern, Diana.
Ja.
Ellie.
Ja.
Die anderen weiß ich leider nicht mehr.
Georgia und Allison.
Die Diana war doch die öfters auch im Fernsehen war, ne? Weil der Name sagt mir auch was.
Genau, Diana hat ja den British Bulldog geheiratet, David Boy Smith hinterher, und war dann Diana Hart Smith.
Ah, okay.
Genau, so war das. Das war ja dann auch beim SummerSlam 92, war das ja dann die tragende Geschichte. Ja, auf jeden Fall, da ist er eben groß geworden mit ganz viel Familie um ihn herum. Man kennt ja diese berühmte Hart Villa außerhalb eben von Calgary. Ich habe letztens noch mal diese Doku gesehen, die es auch auf dem Network befindet, die wie heißt das, die Dungeon Collection, glaube ich, heißt das, irgendwie sowas in der Richtung. Da gibt's auch ein paar lustige Geschichten, wer da auch unter anderem alles in diesem Haus gelebt hat. Das waren ja nicht nur Wrestler, also Leute wie Andre the Giant oder so sind dann ja auch mal aus und eingegangen, sondern unter anderem auch ein wrestlender Bär hat da gelebt. So, das finde ich ziemlich geil. Terrible Ted hat wohl da im Keller gewohnt. Und der durfte da wohnen, weil er auch keine Zähne mehr hatte. Deswegen musste man ihm das Essen immer klein machen. Und er hat unter anderem auch Eiscreme von den Füßen der Hart-Familie geleckt. Warum auch nicht? Was man halt so tut. Ansonsten, klar, die Hart-Familie, eine Familie mit einer unfassbaren Wrestling-Dynastie, die natürlich durch Stu Hart begründet worden ist. Ist halt der Patriarch der Familie, man kann es gar nicht anders sagen. Und eben auch jemand, der natürlich dann in Kanada das Wrestling stark geprägt hat. Shaggy, was fällt dir zu Stu Hart und dann vielleicht auch zu Stampede Wrestling ein? Das war ja damals seine Promotion, die er auch gegründet hat.
Ja, Stu Hart, der Patriarch der Hart-Familie, muss ihn ja auch so bezeichnen. Ich glaube, kein einfacher Geselle gewesen, aber ein unglaublich guter Trainer, der ja wirklich viele Leute in dem Dungeon, in dem Kerker bei ihnen zu Hause trainiert hat. Ich glaube, die Creme de la Creme der kanadischen Wrestler, die waren alle definitiv dort, so Leute wie Benoit, Jericho, Christian, alles Leute, die da trainiert wurden, natürlich auch Davey Boy Smith und so weiter und so fort.
Lance Storm, du vergisst deinen Lieblings
Lance Storm. Natürlich, Lance Storm auf jeden Fall, auch ein Jim Neidhart wurde da trainiert, klar die ganze Hart-Familie, aber auch so Leute wie ganz frühere Stars wie Superstar Billy Graham hat dort trainiert und auch Brian Pillman war einer der Wrestler, die dort trainiert hatten. Und jetzt ja, die letzten Absolventen waren Tyson Kidd und Victor zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ist Victor nicht sogar der letzte Absolvent von Stampede gewesen?
Ich glaube, da hat man es bei dem nie gesagt. Ich glaube, es war offiziell immer Tyson Kidd.
Okay, zumindest war er Teil der letzten Klasse, meines Wissens.
Ja, von mir aus, ja.
Ja, und wenn ich an den Dungeon denke, denke ich natürlich auch an das Match Owen Hart gegen Ken Shamrock, was wir irgendwann mal erwähnt haben, was tatsächlich dort im Dungeon irgendwann später mal gefilmt wurde, Fully Loaded 98, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich sehe eigentlich, wenn ich an Stu Hart denke, den alten Stu Hart vor mir, wie er in der ersten Reihe bei der Wrestling-Veranstaltung dabei war, als Owen die Hearts gegen die Knights gekämpft haben, glaube ich. Da war doch auch Stu Hart, glaube ich, in der ersten Reihe.
Ich glaube, ja.
Der war auch gegen Jerry Lawler in der ersten Reihe, durfte sich einiges anhören.
Ja. Genau. Also ich sehe eher den Eltern der alten Stu Hart vor mir. Aber nachdem er gestorben ist, gab es ja auch viele Querelen in der Familie. Also die Familie wurde eigentlich nur durch Stu und Helen, die Mutter, zusammengehalten, glaube ich. Inzwischen sind ja alle mehr oder weniger wirklich nicht mehr gut aufeinander zu sprechen, oder es gibt zumindest viele kleine Inseln, die zusammenhalten gegen die anderen und sowas. Das ist schon ein bisschen schwierig.
Ja, die hatten natürlich auch eine Familiengeschichte, wo es auch diverse Tragödien gegeben hat. Natürlich, Owen ist ja nur ein Beispiel. Bret Hart ist ja auch nicht gerade mit Glück gesegnet, was seine Gesundheit angeht. Also da gibt's einiges Schlimmes, was da auch einfach passiert ist. Und das kann natürlich dann auch eine Familie entzweien. Ja, und Stampede Wrestling ist tatsächlich dann eine Wrestling-Promotion, die von Stu Hart gegründet worden ist damals in Calgary. Sehr erdiger Stil natürlich damals auch, sehr hart, sehr bodenlastig teilweise auch, obwohl man dann auch so Leute wie zum Beispiel Dynamite Kid natürlich damals da schon gehabt hat, aber trotzdem ja ein sehr harter Wrestling-Stil, der damals dort gefahren ist. Bret Hart selber hat einen großen Ringer-Hintergrund, was ja gerade für Wrestler immer was sehr, sehr Gutes ist, weil die einfach wissen, wie sie sich bewegen müssen und wie sie greifen müssen und solche Sachen. Hat unter anderem natürlich dann unter seinem Vater Stu Hart gelernt, hat aber dann auch mit Leuten wie Mr. Ito und Mr. Sakurada gewrestelt und auch unter denen gelernt. Und natürlich da wieder die Verknüpfung, so kanadischer Ringerstil und japanischer, nennen wir es mal Strong Style oder sonst irgendwas, also dieser etwas härtere Stil, der in Japan gefahren wird, das kommt natürlich dann zusammen mit einer guten Kombination. Dann natürlich noch so Einflüsse wie durch Tom Billington, also den Dynamite Kid, der Bret Hart wohl, zu Anfang gar nicht so sehr mochte und ihn dann immer sehr verhauen hat, so nach dem Motto, hier den kleinen Jungen, den hau ich mal ein bisschen zusammen. Also das war eine harte Schule, durch die er da gegangen ist, und generell der Dungeon. Also da schon muss man sich einfach mal Wrestling with Shadows anschauen. Es gibt ja auch diese bekannte Dokumentation, wo er dann auch Stu Hart noch ein paar Jahre jünger ist und so ein bisschen erzählt und Bret Hart so ein bisschen darüber erzählt. Und Bret Hart dann auch so meint, da kamen dann oben hoffnungsvolle, gut gebaute, große Athleten rein. Und unten hast du dann erstmal die Schreie aus dem Keller kommen hören, wenn dann Stu Hart angefangen hat, an denen rumzuhebeln. Und wo sich das Stu Hart wohl auch manchmal Spaß draus gemacht hat, so irgendwelche Adern abzuklemmen und keine Ahnung was, dass die Leute dann irgendwie blutunterlaufene Augen und so ein Kram hatten. Also, der Dungeon bekam diesen Namen nicht zu Unrecht, ne? Also dieser Kerker. Und Bret Hart war eben, der erfolgreichste Wrestler bei Stampede Wrestling, bis es dann schließlich auch im August 1984 von WWE gekauft worden ist und übernommen worden ist, inklusive diverser Wrestler. Und dann ist ja auch ein Bret Hart zur WWF gekommen und bekam da erstmal ein Gimmick, was so gar nicht gepasst hat. Wer möchte hier den Cowboy Bret Hart kurz übernehmen? Shaggy, möchtest du?
Ja, es ist tatsächlich, er nannte sich meines Wissens auch Cowboy Bret Hart.
Ja.
Das, tatsächlich, wie man sich's vorstellt, mit Cowboy-Hut und allem drum und dran. Aber dieses Gimmick hat er nun wirklich nur sehr, sehr, sehr kurz gehabt. Also das war nur wenige Wochen, in denen er so angetreten ist. Dann hat man ihn tatsächlich mal ganz kurz noch mal im Team gesteckt mit Dynamite Kid. Und da war das, ich glaube, die hatten auch nur 2-3 Kämpfe miteinander, weil sie sich ja auch kannten. Und schon da hatte man das Cowboy-Gimmick quasi fallen gelassen. Also das hat einfach nicht zu ihm gepasst. Man hatte erst mal gedacht, man will ihn, Bret Hart, jetzt als Singles-Wrestler in der WWF damals größer rausbringen. Aber dieses Cowboy-Gimmick hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, deswegen hat man auch gedacht, komm, wir probieren es mal auf eine andere Art und Weise und stecken ihn erstmal in ein Tag-Team.
Genau, dann hat man ihn ja quasi zu Jimmy Harts Heel Stable, der Hart Foundation, gesteckt, wo dann Jim Neidhart dabei gewesen ist. Und schwupps, hatten wir die Hart Foundation. Und Ich glaube, wir haben ja auch in derselben Konstellation schon über Tag-Teams gesprochen, ne? Also, und die Hart Foundation gehört definitiv zu den, würde ich sagen, bekanntesten und besten Tag-Teams aller Zeiten. David, was hat dir denn damals ausgemacht? Was mochtest du an der Hart Foundation?
Also, ich mochte erstmal, dass der Look halt anders war, weil früher waren bei den meisten Teams halt so, dass die halt, ja, beide Tag-Team-Partner oft halt sehr ähnlich waren. Also, bei Demolition zum Beispiel sahen halt beide irgendwie gleich aus, von der Statur her und Co. Und bei denen war einfach diese Mischung zwischen dem Techniker, dem sehr schnellen Wrestler und halt dem Powerhouse. Und diese Kombi mochte ich halt auch, weil die Matches waren halt auch meistens so aufgebaut, dass halt das auch sehr stark betont wurde. Also beide haben komplett unterschiedlich gewrestelt von der Art her. Die hatten gute Tag-Team-Moves. Und bei denen war es aber auch schon so, wie wir im Tag-Team-Podcast auch schon genannt haben, dass es oft Teams gibt, wo du halt merkst, einer ragt irgendwie heraus. Und bei denen war es halt wirklich von Anfang an, als ich die halt zum ersten Mal gesehen habe als Kind, dass irgendwie Bret Hart irgendwas mehr hatte. Also er hatte mehr diese Star-Power, diese Ausstrahlung. Ich weiß nicht, deswegen waren die Matches auch meistens so, dass er isoliert wurde.
Ja.
Und Knight Hart dann halt quasi dann am Ende den Tag gemacht hat, reingekommen ist und dann ging's ab. Damit man halt sich freut und mehr mitfiebert. Und je öfter man das gemacht hat, desto mehr hast du halt einfach auch Sympathie entwickelt zu Bret Hart.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, ich fand eben, als ich das Tag-Team zum ersten Mal gesehen habe, fand ich Jim Neidhart irgendwie cooler. Weil der halt eben so mit dem roten Bart und diese Kante, die der nochmal gewesen ist. Genau, aber wenn du die beiden dann,
hat, ja.
Ja, das auch. Ich trage ja bis heute, ich pflege ja bis heute den roten Bart und vielleicht kriege ich den einfach mal so lang, wie ihn Jim Neidhart hat. Nein, aber das war einfach so. Also, ich weiß auch nicht genau. Das war für mich, stach der halt zuerst raus. Aber dann, wie du gerade richtig gesagt hast, David, war es bei mir auch so, dass man gemerkt hat, so, ah ja, okay. Eigentlich der unterhaltsamere der beiden ist ja schon irgendwie ein Bret Hart, ne? Aber auch, was ich da auch nochmal hervorheben möchte, sind auch nochmal so die Promos, die beiden gehalten haben, ne? Also dann auch Jim Neidhart, der ja so komplett drüber war teilweise, ne? Und dann wirklich geschrien hat und sonst irgendwas und vor allem dieses schräge Lachen, was er immer wieder mit reingebracht hat. Und dann ein Bret Hart, der dann einfach die Promos nochmal, ja, auf den Punkt gebracht hat. Und er trug ja wohl am Anfang seine Sonnenbrille vor allem deswegen auch, damit man nicht sieht, dass er quasi nicht genau weiß, wo er hingucken sollte in den Promos. Das finde ich auch ganz, ganz lustig. Also am Anfang hatte er auch noch nicht diese Werbegeschenkbrille, die man dann später kannte, sondern halt eben eine normale, verspiegelte Sonnenbrille. Und das war dann eben auch schon damals die Zeit, wo er dann so peu à peu seine Spitznamen bekommen hat. Ne? 85 hat er dann eben den Spitznamen Hitman bekommen. Gorilla Monsoon hat ihm dann im Kommentar quasi den Titel Excellence of Execution gegeben. Pink and Black Attack gab es dann auch noch irgendwann mal. Also das war schon eine Kombination, die hat funktioniert. Und die hatten ja dann auch große Erfolge gefeiert, muss man mal sagen. Also Tag Team Champions, erste Mal 1987 gegen die British Bulldogs. Und generell war ja auch diese Kombination dieser Students aus dem Dungeon oder von Stampede Wrestling, das war ja damals auch was ja WWE so ein bisschen ausgezeichnet hat, oder Shaggy? Ich meine, das hat man ja das Gefühl gehabt, dass man immer wieder ähnliche Wrestler zusammengesteckt hat, weil die einfach gute Matches abliefern.
Ja, lag aber auch daran, dass die WWE oder WWF damals gewildert hatte in den anderen Ligen und sich da die Perlen rausgepickt hat und natürlich die British Bulldogs und ja auch die beiden also den Hart und Neidhart, definitiv herausragende, auffällige Wrestler waren, die man dann unter Vertrag genommen hatte. Und da die sich alle auch schon kannten, wusste man ja auch, das wären auf jeden Fall großartige Matches der beiden gegeneinander. Und da gab es ja auch, in der Zeit gab es ja auch diese berühmten Six-Man-Tag-Team-Matches. Danny Davis, der damals ja nur Referee war, ja. Der hat sich doch, ich glaube, das war sogar das Title-Match, wo er quasi dann ja sich auf die Seiten der Harts geschlagen hatte, der Hart Foundation, und dann zeitweise auch Mitglied der Hart Foundation war, der damals Referee Danny Davis. Und die British Bulldogs haben, glaube ich, Hilfe von Tito Santana bekommen. Und da gab es ja auch das Six-Man-Tag-Team-Match bei WrestleMania 3.
Ja. Ja, so war das. Ne? Also da hat man dann gemerkt, dass so diese Konstellation, die funktioniert. Und das war dann eben auch der Verlauf. Das war ja auch früher ganz normal. Also da haben ganz oft, also ich meine, Shawn Michaels ist ja das andere Beispiel, der ja zu einer ähnlichen Zeit groß geworden ist, mehr oder weniger. Dass Wrestler erstmal im Tag-Team angefangen haben, dann aus dem Tag-Team rausgenommen worden sind und man dann geschaut hat, wie man sie anderweitig einsetzen konnte. Ne? Also das war, finde ich, auch eigentlich eine interessante Geschichte, weil also klar, wir haben jetzt gerade eben drüber gesprochen, so ja, Bret Hart, ne, 90er und so, aber im Endeffekt war Bret Hart erstmal 5 Jahre in der Tag-Team-Division aktiv und erfolgreich, bevor er überhaupt, oder 6 Jahre sogar, bevor er überhaupt irgendwie in den Singles-Bereich eingreifen konnte. Und diesen dieses Wachstum eines Wrestlers, das ist was, was ich heute so ein bisschen vermisse, einfach so. Und wir können jetzt ja so ein bisschen die Historie durchgehen, ne? Also die haben ja so die diverse Tag-Team-Titles gehalten, ne? Also sie haben hinterher den Titel wieder gegen Strikeforce verloren, hatten dann natürlich die Matches auch mit Demolition, die dann hinterher kamen, auch mit wie heißen sie? Shaggy, wie hieß noch mal? Hatten nicht Greg Valentine, der Honky Tonk Man, auch noch einen Tag-Team-Spitznamen?
Rhythm and Blues, wie hießen die beiden?
Waren das Rhythm and Blues
damals? Das waren Rhythm and Blues. Okay. Greg Glamour Valentine, der sich dann seine blonden Haare schwarz gefärbt hat und so ein bisschen wie der Honky Tonk Man aussehen. Beide ja kamen mit dieser großartigen Musik von Jimmy Hart zum Ring. Ich mochte Rhythm and Blues sehr.
Echt?
Ich fand die super. Der Honky Tonk Man ist immer noch der, ja, fast der erfolgreichste Intercontinental Champion aller Zeiten. Darf man nie vergessen.
Das kann sein, aber die Matches waren halt, also ich finde halt, bei Hart Foundation war so das Gefühl schon als Fan, irgendwie ist das so die neue Generation. Und gerade bei Rhythm and Blues hast du halt gemerkt, die hatten halt irgendwie den Zenit da schon überschritten. Die waren halt viel limitierter und deswegen auch, Olaf hat ja gerade gesagt, Excellence of Execution. Oh, Zungenbrecher bei mir. und das stimmt. Also das war halt wirklich auch das, was bei mir als Kiddie halt aufgefallen war, dass halt Bret Hart bei den Moves extrem sicher war. Er hat halt auch viel mehr Varianten gezeigt, als halt, damals war es halt öfters so, Schlag, Tritt, Body Slam, Schlag, Tritt, Body Slam. Aber da hast du einfach viel mehr gesehen und auch mit viel mehr Wucht und auch mal so Kontergriffe.
Ja, ich weiß, was du meinst. So, ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem muss man sagen, Rhythm and Blues, also ich kann dir jetzt mit einem Wort sagen, warum Rhythm and Blues einfach so gut waren. Und dieses Wort ist so gut, dass es sogar aus drei Worten besteht. Honky Tonk Man.
Ich fand den damals, ich mochte halt auch die Musik, muss ich dazu sagen. Ich fand, der hatte halt einfach einen hohen Wiedererkennungswert. Im Ring fand ich ihn auch meistens sehr langweilig, aber der Einzug und so, das hat damals sehr, sehr gut in die Zeit gepasst. Aber klar, der bessere Wrestler und das bessere Tag-Team war natürlich eindeutig die Hart Foundation. Im Endeffekt haben die beiden aber nur zweimal zusammen die Tag-Team-Championship gewonnen. Gerade die erste habe ich gerade ja erwähnt. Zweite war dann eben beim SummerSlam 1990 im Kampf gegen Demolition, ne, damals Crush und Smash in diesem Two Out of Three Falls, wo dann ja auch noch X mit reingerutscht worden ist, weil, mein Gott, man kann ja Crush und X und Smash alle nicht auseinanderhalten, die sehen ja alle gleich aus. So, damit jetzt garantiert geklappt, oder?
Bei mir auf jeden Fall, ich kann mir Gesichter nicht merken.
Ja. Die waren auch noch bemalt, also für David sahen auf jeden Fall Demolition gleich, die waren ja auf jeden Fall definitiv ähnlicher, als es jetzt die Hart Foundation quasi war, da. Das zumindest auch vom Wrestling-Stil. So. Und das war damals auch das, ich glaube, das ist eines der Debüts der Legion of Doom, der Road Warriors.
Ja, und dann diesen neuen Titel, den haben die hat die Hart Foundation ja dann beinahe auch wieder gegen die Rockers verloren, also gegen Martin Jannetty und Shawn Michaels, aber zum Glück wurde die Entscheidung dann noch rückgängig gemacht und wurde niemals irgendwie erwähnt wieder. Deswegen ist Shawn Michaels bis heute auch nie mit Martin Jannetty irgendwie Tag Team Champion geworden. Wird es auch nie werden, vermutlich. Sondern eben dann mit wem denn hinter? Mit Steve Austin unter anderem dann später war das,
ne? Aber vorher noch mit Diesel.
Genau, und Diesel auch noch natürlich.
Ja, und Martin Jannetty wurde mit dem One, Two, Three Kid das erste Mal Tag Team Champion.
Genau, gegen die Quebecers damals.
Das ist richtig.
Ne? Ja, und die Hart Foundation verlor dann am Ende vom Tag bei WrestleMania 7 ihren Titel an die Nasty Boys und danach hat sich das Team aufgelöst. Also, ich fand damals diesen Split, das war ja gar kein richtiger Split, sondern das war für mich einfach so, ja gut, jetzt ist Bret Hart halt solo unterwegs und dann hatte man auch das Gefühl gehabt, so jetzt geht's halt richtig los, weil er wurde ja auch direkt in eine sehr prominente Position gesetzt, nämlich dann eben beim SummerSlam 1991 gegen Mr. Perfect.
Ja. Bret Hart war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und damit begann auch sein großer Siegeszug.
Genau, und bis heute ist dieses Match ja absolut legendär. Also Bret Hart gegen Mr. Perfect. Und das, obwohl Mr. Perfect ja damals eine schwere Rückenverletzung gehabt hat, das muss man sich ja auch mal irgendwie wegstecken. Das sieht man auch im Kampf, wie sehr er da gelitten hat. Und Bret Hart betont ja auch bis heute, wie dankbar er Kurt Hennig dafür gewesen ist, dass er da noch mal angetreten ist und da auch wirklich noch mal alles gegeben hat.
Kann ich da kurz was einwerfen?
Du darfst was einwerfen. Ich wollte eigentlich gleich den Ball an dich weitergeben, also, weil ich weiß, dass du diesen Kampf liebst, aber dann wirf ein.
Also nicht nur liebe ich den Kampf, aber wir sagen halt sehr oft im Podcast, was halt ein Superstar ausmacht und wie man halt zum wirklich ein Superstar wird. Das ist halt meistens immer, es gibt diesen einen Moment meistens in der Karriere, wo du halt die Chance hast, schlechthin, und die musst du nutzen. Die meisten scheitern halt daran und landen dann in der Versenkung. Und bei Bret Hart war halt eben genau das Gegenteil. Er hatte halt diese Chance, vorher Tag Team, jetzt Single und dann direkt halt Match gegen Mr. Perfect. Und die hat er halt genutzt. Er hat direkt abgeliefert, das Match war fantastisch. Und es war halt auch, ja, wie soll man sagen, in kürzester Zeit, nicht nur weil er halt beliebt war bei Tag Team, sondern man hat ihn sofort einfach auch als Single Wrestler akzeptiert als Fan. Und es fühlt halt, sich halt irgendwie richtig an. Also der IC-Belt oder diese Region war halt für mich irgendwie logisch, dass er da rein gehört. Also er war halt jung, ja. Das war halt, IC-Belt war meistens bei den Wrestlern, die halt eher schneller und technischer waren und nicht diese riesigen Typen wie Hulk Hogan und Co. Und er passte da rein wie Arsch auf Eimer. Und das war auch die Zeit, wo halt diese IC-Belt bei den Fans, zumindest bei mir, so eine extrem hohe Bedeutung hatte. Und deswegen hast du auch mitgefiebert. Das waren halt wirklich Matches und halt gerade das halt mit, gegen Mr. Perfect, aber auch später, wo du als Fan wirklich gespannt warst, und so, bitte hol den Titel. Ich möchte, dass du den Titel gewinnst. Und wenn man den gewonnen hat, dann war das halt auch wirklich ein riesen Karriereschritt. Das ist halt gar nicht zu vergleichen mit heutzutage, wenn du ein US-Belt gewinnst oder so. Das ist zwar nett und auch was Besonderes, aber es hat halt nicht diese Bedeutung und diesen Karriereschub, wie es damals der Fall war.
Ja, du sagst gerade, er war jung. Der gute Herr war damals schon 34 übrigens. Das unterschätzt man. Ich habe den damals auch für viel, viel jünger gehalten irgendwie. Aber egal wie, das war
im Vergleich zu den anderen Wrestlern, sagen wir es mal so. Weil es waren ja viele alte Männer dabei, also ältere. 40 plus und Co. Und er sah ja vom Gesicht aus auch sehr jung aus, muss man dazu sagen.
Das stimmt. Ja, und wie du auch schon gesagt hast, ne, er hat da ja einfach auch jetzt einfach reingepasst und er war dann sozusagen ein neues Gesicht, also so muss man das ja vielleicht einfach mal unterstreichen, der dann da plötzlich als Einzelwrestler aktiv geworden ist und diese Chance genutzt hat, sich da einen Namen zu machen. Also der SummerSlam 91 war dann für ihn ja letztlich dann der Anfang. Er hat dann ja noch den ersten oder den King of the Ring gewonnen, der dann eben inoffiziell quasi ausgefochten worden ist. War bei Tuesday in Texas dabei. Gut, hat gegen Skinner gewonnen, können wir vergessen.
Skinner war zu dem Zeitpunkt noch unbesiegt. Ich mochte Skinner damals sehr. Ich fand den Charakter ganz witzig, weil der auch wieder was Besonderes war. Und es war meine Lieblings-Hasspro-Figur, die Figur des Skinners damals. Und ich habe mich auf das Match damals gefreut. Du tust es jetzt einfach so ab. Für mich war das Match damals ein Highlight. Obwohl er relativ schnell den ja noch unbesiegten Skinner damals abgefertigt hatte.
Genau. Der Einzige, der Skinner noch schneller abfertigen konnte, war Owen Hart dann bei WrestleMania 8.
Das ist richtig. Da war mir Skinner aber auch schon egal.
War das nicht 9 Sekunden oder sowas?
Ja, es war einmal Counterbug, einmal Skinning the Cat und dann der Einroller, dann war es das. Bret Hart hat dann den IC-Titel im Januar 92 an den Mounty verloren damals. Man hat das so ein bisschen, ja, versucht runterzuspielen. Bret Hart war krank und dann hat Jimmy Hart noch eingegriffen und hat Bret Hart erstmal mit Wasser nass gemacht und dann hat Bret Hart nochmal den Elektroschocker abbekommen, damit er auch glaubwürdig gegen den Mounty verliert. Im Endeffekt war das dann eben nur der Aufbau, um ja das große Match bei WrestleMania 8 eben gegen Roddy Piper irgendwie da hinzukriegen.
Moment,
Roddy
Piper hat dann, ich muss wieder reingrätschen, tut mir leid.
Ich wollte gerade noch sagen, wie Roddy Piper den Titel gewonnen hat.
Ach so, okay. Dann mach mal eben, bitte. Entschuldigung.
Bret Hart hat dann eben, Roddy Piper hat dann eben beim Rumble 92 den Titel vom Mounty gewonnen, per Sleeperhold. War dann auch Teilnehmer im Rumble, muss man auch mal dazu sagen. Das heißt, er hatte bei diesem legendären Rumble auch die Chance gehabt, beide Titel zu gewinnen an einem Abend. Hat natürlich nicht geklappt. Und dann aber WrestleMania 8, Bret Hart gegen Roddy Piper. Und jetzt darf David.
Ja, ich wollte nämlich nur kurz vor WrestleMania noch eingreifen. Wie unfassbar genial WWE das umgesetzt hatte mit Mounty. Weil das war wirklich, bei den Kindern hat funktioniert. Ich habe den Typen gehasst, ich habe so mitgelitten. Und ich habe halt wirklich gedacht, alles klar, echter Elektroschocker und Co. Und die WWE hat einfach, glaube ich, da schon einfach das Potenzial gesehen in Bret Hart. Und anstatt, dass sie ihn einfach den Titel behalten lassen oder sonst was, haben die einfach einen Schritt zurück gemacht, um halt zwei Schritte nach vorne zu machen. Die haben ihn den Titel verlieren lassen auf eine Art, wo du halt echt mitleidest und quasi noch mehr Empathie empfindest und dann halt aufgebaut zu diesem, ja, in Anführungszeichen, jungen Jäger, der halt bei WrestleMania halt gegen die Legende antritt. Und deswegen war dieses Match einfach unfassbar groß vom Standing her. Das hast du auch schon gemerkt, als die beiden einmarschiert sind, wie Bock die Leute darauf hatten und auch wie die Stimmung halt hochgekocht war in diesem Stadion. Und dann das Match, besser ging es nicht. Ich meine, okay, Vince war ein bisschen sauer wegen dem Dayjob, aber dieses bisschen Blut dabei, das hat halt alles unterstrichen und ich liebe dieses Match. Ich gucke es mir so oft an und weil es einfach, besser kannst du es nicht machen, dieses Gefühl von Fackelübergabe von einer Generation zur nächsten. Weil so fühlt sich dieses Match einfach an.
auf jeden Fall. Auch die Rolle, die Roddy Piper damals ja eingenommen hat, so als vollkommen unberechenbarer, wo du auch nicht gewusst hast, so, ja, diese Szene mit der Ringglocke liebe ich dann, ja, weißt du, wo diese Ringglocke ins Spiel kommt, wo du denkst, so, oh, schlägt er jetzt zu, aber wir wollen ihn doch eigentlich, der ist doch ein Guter, ne, der kann doch jetzt seinen alten Weggefährten Bret Hart, auch diese Vergangenheit wurde hier immer wieder aufgegriffen, wo dann auch Roddy Piper gesagt hat, so, ja, hier, ich kenne dich ja, ne, du hast ja damals noch im Sandkasten gespielt und ich habe dir die Schnürsenkel zugebunden und all sowas. Das war ja einfach geil gemacht. Ne? Das war auch wieder so eine Familienfehde, die da aufgegriffen worden ist, mehr oder weniger. Und das ist ein fantastischer Kampf. Und da werden wir auch noch mal auf Patreon im Match of the Week drüber sprechen. Das hat richtig Spaß gemacht.
Und am Ende hat man fast Pipi in den Augen, wenn die sich umarmen, ne?
Auf jeden Fall. Also das war aber auch beim SummerSlam 92 bei mir genauso.
Genau, apropos SummerSlam 92, ich muss mal einfach mal Revue passieren lassen. Wie viele Matches Bret Hart hatte, die halt wirklich großartig waren und immer noch so dieses Standing haben. Also er hat halt wirklich in diesen 12 Monaten oder ein bisschen mehr, 12 Monaten legendäre Matches abgeliefert. Er hat wirklich nicht nur gute Matches, sondern wirklich das Mr. Perfect ist legendär, Roddy Piper ist legendär und gegen British Bulldog, mal ehrlich, das war auch fantastisch. Nicht nur wegen der Crowd, sondern es war halt einfach bärenstark und das war, du hattest halt Leute wie Hulk Hogan und so, das war halt diese Star Power, aber bei Bret Hart war irgendwie das Gefühl, wenn der im Ring ist, das gibt einfach großartige Matches, wo du richtig Bock hast.
Ja. Und das muss man auch erstmal können, auf der großen Bühne immer abzuliefern. Ne? Es gibt ja auch dann Wrestler, die dann plötzlich stocksteif sind oder wo du einfach das Gefühl hast, so, ne, wenn es bei WrestleMania zur Sache geht, dann vielleicht nicht. Aber hier WrestleMania 8 war auf jeden Fall der eigentlich, ich würde mal sagen, wenn es nicht Randy Savage gegen Ric Flair noch auf der Karte gegeben hätte, wäre das der Showstealer gewesen. Aber ich finde, diese beiden Matches sind, die nehmen sich nicht viel und die sind beide fantastisch. Die kann man sich auch beide heutzutage noch hervorragend anschauen. Ja, und dann ging eben die Reise weiter. Ne? Also Bret Hart hat dann unter anderem noch die eins der ersten Leitermatches, also das erste Leitermatch bei WWE bestritten, also bei WWF bestritten, gegen Shawn Michaels damals. Das ist auch hinterher veröffentlicht worden. Ich glaube, das findet man auch im Network mittlerweile. Und das wurde aber nie wirklich großartig ausgestrahlt, sondern ist hinterher dann wirklich nur erstmal auf Tapes quasi dann veröffentlicht worden. Und dann gab's das Match beim SummerSlam 1992, Shaggy. 80.000 im Wembley Stadium. Bis heute eins meiner Lieblingsmatches und einer meiner liebsten Events, muss
ja,
ich sagen.
Das unterstreiche ich auch so. Also das war schon damals ja für uns junge Wrestling-Fans, deutsche Wrestling-Fans, europäische Wrestling-Fans, was ganz Besonderes. Das war ja das erste wirklich große Ereignis und bis heute das größte Ereignis, Wrestling-Ereignis, was jemals von der WWE im europäischen Markt abgehalten wurde. Alles andere waren ja, die ganzen Pay-Per-Views, die danach kamen, waren ja im Grunde alles B-Pay-Per-Views. Das war ein SummerSlam. Das ist quasi, ja, der zweitgrößte Wrestling-Ereignis des Jahres, wenn man den Royal Rumble mal außen vor lässt. Das ist ja dann eine Geschmackssache. Und das fand in London im Wembley-Stadion statt. Und ich erinnere mich noch sehr an das ganze Großereignis. Es war unglaublich. Aber das Match um den Intercontinental-Titel hat ja die Veranstaltung abgeschlossen. Das heißt, das war auch das erste Mal, dass bei einem Großereignis der Intercontinental-Champion im Main-Event stand. Und was für ein Match. Unglaubliches Match. Also auch für mich bis heute eines der besten Matches aller Zeiten. Das war einfach so, man kann es gar nicht beschreiben. Wir hatten da zwei Ausnahmekönner auf jeden Fall im Ring. Wobei ich mir sagen lassen, dass der British Bulldog, ja, der war ja zu dem Zeitpunkt eher so jemand, der sich gar nicht so viel merken konnte, was im Ring abging. Aufgrund auch diverser Substanzen, wie man so hört. Natürlich weiß ich es nicht genau. Und Bret Hart hat ihn einfach so durch das Match gezogen und hat mit ihm einfach sowas Unglaubliches abgeliefert. Also wenn ihr das Match noch nicht gesehen habt, das ist auf jeden Fall eines der Matches, die Bret Hart ausmachen, die einfach zeigen, was für eine Ausnahme könne im Ring Bret Hart einfach war.
Ja, unterstreiche ich so. Und es gab ja dann auch die Aussagen, dass eigentlich hat der British Bulldog gedacht, das wäre hier sein großer Moment gewesen. Aber eigentlich war das wirklich dann der absolute Durchbruch für Bret Hart, weil er war dann quasi den IC-Belt los. Und da hat man dann auch gemerkt, wie David gesagt hat, ne, der hat sich innerhalb von einem Jahr von einem IC-Belt-Anwärter und Titelträger zum Superstar gemausert. Und da hat man dann gesagt, so komm, der muss jetzt den Gürtel kriegen. Und dann war es eben am 12. Oktober 1992 war es dann soweit. Und ich kann mich bis heute noch dran erinnern, weil da hatte mich ein Kumpel bei mir angerufen, der damals Sky oder sonst irgendwas über Satellit hatte und hat mich angerufen und meinte, Olaf, das gibt's gar nicht. Ich hab hier gerade Wrestling geschaut. Bret Hart ist WWF-Champion. So hat Ric Flair endlich den Titel abgenommen. So. Und dann war das legendäre Match aus Saskatoon, Saskatchewan. Deswegen habe ich diesen keine Ahnung, Ort irgendwie auf ewig in meinem Kopf eingebrandet. Und ja, Bret Hart war dann eben Champion. und hat dann eben auch bewiesen, dass man als kleinerer Wrestler in Anführungsstrichen auch nach einem Ric Flair dann eben dieses große Gold tragen kann und war dann wirklich auch für lange Zeit das Gesicht der Company. Ne? Wir können jetzt da durchgehen. Ich fand diese Titelverteidigung bei der Survivor Series 1992 gegen Shawn Michaels guter Kampf, war aber so ein bisschen schlecht aufgebaut. Gegen Razor Ramon beim Rumble 93 fand ich persönlich ein richtig geiles Match, auch gerade weil ein Razor da enorm gut rübergekommen ist mit der Vorgeschichte, mit Owen Hart, den er dann noch verprügelt hat und solche Geschichten. Dazwischen kleinere Titelverteidigungen. Und dann sollte es ja auch schon bei WrestleMania 9 das erste Ende nehmen und die erste Kontroverse geben. David, das hast du dir auch garantiert damals auch angeschaut, oder?
Ich habe mir das ich habe mir das damals im Jugendzentrum angeschaut mit, glaube ich, 30 oder 40 anderen Kindern. Wir haben so Bock gehabt auf diesen Event. Tut mir leid, ich weiß, WrestleMania 9 gilt als schlechteste WrestleMania, aber wir hatten da so Bock auf dieses eine Match. Und das hast du halt wirklich auch gemerkt. Und was ich als erstes in Erinnerung habe, ist einfach, dass Bret Hart da zum ersten Mal mit einem anderen Outfit rauskam. Da hatte er nämlich anstatt schwarz, hatte er weiß zum Pink. Ich weiß, eine Kleinigkeit, aber das fiel mir halt auf.
Ich weiß das gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Und doch, hatte der. Das sah halt anders aus. Und man war halt voll gespannt, weil Yokozuna wurde halt zum Megamonster aufgebaut. Das war halt eine Gefahr schlechthin. Und mal ehrlich, es ist halt auch diese Situation einfach David gegen Goliath, die einfach auch damals gezündet hat wie sonst was. Und du hast halt mitgefiebert und kann er das irgendwie schaffen? Ich fand das Match bärenstark. Ganz ehrlich, ich mochte auch einfach, wie Yokozuna sich da verkauft hat. Nur halt, dann kam das Ende, was ich einfach, also damals kann ich halt nur so erklären, wie es halt im Jugendzentrum war. Es war halt wirklich, wo wir noch keinen Hintergrund hatten oder so. Hulk Hogan kam raus, den du eigentlich abfeiern musst. Und wir alle anfangs so, ja, helf ihn, Match wieder ansetzen. Und dann kam Bret Harts Finger wegen kämpf du. Und wir alle waren angepisst. Das ist kein Witz. Also hast echt eine Gruppe von Kiddies gesehen, die alle angepisst waren. Und da, im Nachhinein hast du halt erfahren, alles klar, das war halt einfach das Ego von Hulk Hogan. Und er wollte halt den Titel haben mit seinem blauen Auge. Genau. Und das war einfach schrecklich, weil du hast einfach ein Match vorher gehabt. Das hat so viel kaputt gemacht, wo Bret Hart echt mit allen Mitteln gekämpft hat. Und er kommt raus, macht seinen, ich glaube, 2 Moves hat er gemacht und gewinnt dann. Ja. Und das war einfach nur, es fühlte sich so falsch an einfach. Und in dem Moment hat man so viel Momentum in meinen Augen kaputt gemacht und auch für mich, da hat es auch wirklich ein bisschen das Herz gebrochen als kleiner Fan, wo ich einfach nur dachte, nein, das ist jetzt nicht schön, ich will jetzt auch nicht jubeln, ich möchte, dass Bret Hart diesen Titel hat und nicht Hulk Hogan. Und das war halt wirklich auch das erste Mal, dass ich als Fan mich im Grunde genommen emotional gegen Hulk Hogan gestellt habe und einfach nur dachte, warum?
Ja, bei mir kam das schon deutlich früher. Bei mir kam das schon bei WrestleMania 6, dass ich mich gegen Hulk Hogan gestellt habe. Ja, aber du hast natürlich absolut recht. Also das war so ein, was du gerade angesprochen hast. Weißt du, vorher hat man das Gefühl gehabt, WWE geht irgendwie oder WWF geht damals so einen Schritt nach vorne. Und das war auf einmal wieder so ein Schritt, wo man sich dachte so, ich habe gedacht, wir werden jetzt mit Hogan durch. So, das haben wir doch alles schon mal gesehen. So, ich will das nicht noch mal. Ich erinnere mich hier bei dem Kampf an diesen unfassbaren Double Dropkick zur Matcheröffnung, wo Yokozuna noch seine Sumo-Pose macht,
oh,
und
Bret
Hart Anlauf nimmt und er einfach mal komplett mit dem Double Dropkick einfach umnietet. Das fand ich mega cool. Und dass halt Yokozuna wirklich viele Bumps genommen hat. Das war nämlich vorher nicht so der Fall. Der ist eigentlich, also ich kann mich da kaum dran erinnern, dass Yokozuna in irgendwelchen vorherigen Kämpfen mal umgefallen wäre. Also da hat er auch nur so Mitkader bekommen, um es mal so auszudrücken. Klar ist er mal umgekippt. Ich erinnere mich beim Rumble 93 ist er, hat ihn Randy Savage ja unter anderem niedergestreckt, bevor es dieses unsagbar doofe Ende gegeben hat, wo Randy Savage ihn da versucht zu pinnen und Yokozuna kickt ihn übers oberste Seil. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber davon abgesehen, ich fand auch den Kampf für das, was es war, echt gut und spannend. Und dann das Ende war grottig. Ja, Shaggy, wie ging's denn dann weiter mit Bret Hart?
Naja, erstmal muss man ja dazu sagen, dass, klar, es ist negativ, so, wenn man das damals gesehen hat, aber rückwirkend betrachtet hat es eigentlich Bret Harts Karriere gar nicht geschadet, sondern hat ihn noch mal beliebter gemacht bei den Fans. Und was danach kam, war ja auch für seinen Charakter total wichtig. Wir haben ja vorhin schon mal das King of the Ring angesprochen, das war aber damals ein Turnier, was außerhalb von Kameras stattgefunden hat, zumindest nicht als Pay-Per-View. Und jetzt, kurz danach, gab es den ersten Pay-Per-View King of the Ring und da konnte Bret Hart dann gewinnen. Und da gab es die großartige, da anschließend gab es die großartige Fehde mit Jerry Lawler, der ja eigentlich der sich als den wahren King im Wrestling bezeichnet hatte. Und diese Fehde fand ich sowas von unterhaltsam. Ich glaube, es war sogar im Wrestling Observer die Fehde des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, wurde dann später noch als Fehde des Jahres ausgezeichnet. Das war eine unglaublich interessante, spannende Fehde mit einem Jerry Lawler, der eigentlich ja nun wirklich nicht der Gott im Ring ist, aber das Zusammenspiel mit dem wirklich großartigen Wrestler Bret Hart, das war einfach unglaublich. Tolles Match, tolle Fehde der beiden gegeneinander, die sich ja sogar ja nach dann noch ausgeweitet hatte auf die ganze gesamte Familie Hart dann quasi. Es war dann eine Fehde Jerry Lawler gegen die Familie Hart. Ich fand das einfach großartig.
Wow. Darf ich mal sagen, dass das bei mir überhaupt nicht funktioniert
hat? Ich wollte gerade sagen, bei mir genau das Gegenteil.
Ja, aber auch bloß, weil ihr keine Ahnung habt. Ich fand, die Fehde war wirklich gut. Also da, das war die Hochzeit von Jerry Lawler in der WWE, ganz klar.
Ja, und das
ich kann überhaupt nicht, aber ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich würde gerne wissen, warum ihr das nicht gut fandet.
Wer denn von uns beiden?
Ja, komm, David, mach du zuerst.
Das Problem war einfach, ich konnte als Fan absolut nichts mit Jerry Lawler anfangen. Also der war halt.
Brauche ich auch nichts mehr zu sagen.
der war halt für mich absolut nicht gleichwertig. Die Promos, die waren mir irgendwie so, wie soll man sagen, so zu sehr kindergartenmäßig. Wobei die halt noch gingen, aber ich fand halt im Ring, also erst einmal, wenn ich halt, das ist natürlich ist oberflächlich, gebe ich jetzt zu, aber ist halt, ich war halt da jung und du siehst dann halt einfach einen durchtrainierten Bret Hart, der jung ist und dann halt jemanden, der halt noch nicht mal irgendwie definierte Arme hat, eine leichte Wampe, die er versteckt mit dem Ding und der soll eine Gefahr sein und dann halt immer so auf Angsthase gemacht. Und mir, das war die allererste Fehde von Bret Hart, die mir halt richtig auf den Sack ging, ehrlich gesagt sogar. Die hat einfach nicht funktioniert, sondern es war halt für mich eher nervig. Es war wirklich nicht mal so, dass ich jetzt ihn ausbuhen wollte, also Joe Lawler, sondern dass es halt wirklich, es einfach mir auf die Nerven ging. Und das mir gefiel es halt nicht und für mich war das halt wirklich eher, dass man Momentum nach WrestleMania 9 noch mehr wegnimmt. Weil du hast auch bei der Crowd gemerkt. Ja, aber bei der Crowd hat es ja auch nicht funktioniert. Diese Fehde war ja wirklich, dass du die anfeuern musstest von wegen ja, Burger King und so, schändet das doch. Aber ansonsten zwischendrin war halt echt.
Das stimmt absolut nicht. Das stimmt absolut nicht. Diese Fehde wurde vom Wrestling Observer und vom Pro Wrestling Illustrated zur Fehde des Jahres gewotet. Also das von Fans. Also die Fehde kam beim Publikum richtig, richtig gut an. Und weil Jerry Lawler einfach so verhasst war. Man musste das Publikum nicht animieren, Burger King zu rufen. Das haben die automatisch gemacht.
Also ich muss halt sagen, für mich war, ich kannte Jerry Lawler bis dahin nicht. Und das war, glaube ich, auch das größte Problem daran. Ich glaube, dass das eine sehr amerikanische Fehde war, so in dem Sinne. Und dass WWE das oder WWF das damals nicht geschafft hat, mir Jerry Lawler schon im Vorfeld zu dieser Fehde als legitimen Heel-Kandidaten zu verkaufen. Ja. Ich glaube, das war mein größtes Problem, was ich damit hatte. Ich fand die Fehde an sich, fand ich gut, und ich fand es vor allen Dingen jetzt aus heutiger Sicht eben interessant, wie Shaggy gerade schon gesagt hat, wie man hinterher dann auch geschafft hat, quasi diese Fehde zu benutzen, um auch einen Owen Hart damit reinzubringen und den dann eben ja einen Sprungbrett zu geben, auch in höhere Kartregionen zu kommen. Für mich hat das damals nicht funktioniert, weil ich nichts damit anfangen konnte, und ich werde es bis heute nie vergessen, als ich die Vorschau im WWF-Magazin damals hatte. Und da gab es einen Druckfehler drin und da stand dann Jerry the Kind Lawler. So, und da war Jerry Lawler schon für mich gestorben als böser Heel-Charakter, weil da steht Jerry the Kind Lawler.
He's one of a kind. Ja, aber finde ich ganz spannend, wie sich quasi dann Meinungen da wirklich unterscheiden, weil ich fand die Fehde wirklich gut und ich glaube, dass die Bret Hart sehr viel geholfen hat, auch ja im Mainstream noch weiter zu wachsen und ihn nicht, also man hätte ja jetzt auch abstürzen können nach dem Titelverlust, aber nein, man hat wirklich eine, es war zu dem Zeitpunkt die definitiv interessanteste Fehde überhaupt, während ein Yokozuna sich den World Title von Hulk Hogan einfach wieder zurückgeholt hat in einem Match beim King of the Ring, stand Bret Hart da im Main Event als ja King of the Ring am Ende. Und ich fand das schon gut, auch der Start der Fehde und alles, was danach passiert ist. Und es ging ja auch gerade darum, dass Jerry Lawler nicht als gleichwertig dargestellt wurde, aber trotzdem mit seinen fiesen Tricks einfach irgendwie es immer geschafft hat, Bret Hart ein Schnippchen zu schlagen und immer einen Tick voraus zu sein. Und am Ende hat es dann auch doch Bret Hart geschafft.
Aber ich glaube, das ist auch wirklich, was Olaf sagt, ein Unterschied nochmal. Ich glaube, das amerikanische Publikum kannte Jerry Lawler vom Namen her vielleicht schon. Ja. Und bei mir war es halt genauso wie bei Olaf, ich kannte ihn halt gar nicht. Da war der halt plötzlich da und ich habe ihn halt auch, er passte halt für mich nicht. Du hattest halt vorher bei Bret Hart immer Gegner, wo du halt sagst, ja, organisch, ja, irgendwie ist logisch, dass sie aufeinander treffen müssen. Und hier war aber auf einmal, es wurde was vorgesetzt, was du nicht kanntest und was du halt nicht nachvollziehen konntest und halt entsprechend auch nicht richtig da reinkommen. Anders als zum Beispiel anschließend mit Owen Hart. Das war dann wieder, ja, so organisch, das fühlte sich natürlich an, wo ich dann direkt drin war wieder.
Ja, da können wir gleich auch übergehen, ne? Also da aus dieser ganzen Geschichte, SummerSlam 93, Jerry Lawler gegen Bret Hart, kennbar mit Doink vorweg, dieses lustige Match. Auch da, das kann man sich ruhig mal anschauen. Ich glaube, aus heutiger Sicht, mit ein bisschen mehr Fachwissen darüber, glaube ich, macht das durchaus noch mehr Spaß, ne? Und dann eben, daraus resultierte dann im Endeffekt eben diese Einbindung der Hart-Familie, die ja da schon angedeutet worden ist, wo er dann, glaube ich, auch, wer war es denn damals? Wir hatten damals hier den Wassereimer von Doink drüber bekommen. Ich glaube, es war Bruce Hart, oder? Der in der ersten Reihe gesessen hat.
Ich glaube, es war Bruce Hart, der Blonde.
Genau, der Blonde. Ich habe auch gerade kurz überlegen müssen, wer es nochmal war. Der Blonde war Bruce. Und da wurde da immer mehr diese Family Feud quasi aufgebaut. Und dann, ja, bei Survivor Series sollten dann ja eigentlich die Ritter an der Seite von Jerry Lawler und dann eben gegen die Hart-Brüder antreten. Das hat ja nicht funktioniert, weil Jerry Lawler damals ja was war es? Das war irgendwelche rechtlichen Probleme, war das doch, oder? Da gab es doch irgendwelche sexuellen Anschuldigungen.
Genau, ich glaube, er wurde beschuldigt, sich an einer Minderjährigen oder einer sehr jungen Frau vergangen zu haben oder Sex gehabt haben, vielleicht mit Einverständnis in der Minderjährigen. Aber das hat sich damals als definitiv falsch herausgestellt. Und Jerry Lawler kam dann irgendwann zurück. Aber zu dem Zeitpunkt musste er dann ersetzt werden, ganz schnell. Und dann hat man auf Shawn Michaels zurückgegriffen.
Ja, warum auch nicht? Bret Hart und Shawn Michaels, immer wieder legitime Rivalen einfach im Ring gewesen. Letztlich hat das wahrscheinlich ich weiß gar nicht, ob es dem Match so gut getan hat. Ich glaube, das größte Problem waren halt die Knights an sich, die halt einfach nur eine Horde von Jobber unter Masken waren.
Aber wir haben uns damals gefreut auf die Knights. Wir waren ja total gespannt, ja, wer die Ritter von Jerry Lawler sein werden, was das für Leute sein werden. Tatsächlich waren es nur Edeljobber, ja, die als Enhancement Talents damals bei der WWE eingesetzt waren. Die hat man einfach eine Maske aufgesetzt. So Leute wie, was nicht, Barry Horowitz und Iron Mike Sharp, so Leute waren das, glaube ich.
Genau, die waren's. Und das eigentlich Wichtige ist ja dann auch das Ende gewesen, wo dann eben Bret Hart bei einem Reversal, glaube ich, wo Owen Hart bei einem Reversal in Bret Hart hineinläuft, der noch in den Seilen entlang marschiert und dann eben von Shawn Michaels eingerollt wird. Und dann gab's eben den Streit zwischen Bret und Owen Hart, der dann ja wirklich auch eine Fehde entfacht hat, ja, die bis heute legendär ist, ne? Und die können wir jetzt, ja, die versuchen auch mal so halbwegs schnell hier aufzudröseln, ne? Die beiden Brüder haben sich ja dann relativ schnell verzofft und dann auch wieder vertragen über die Weihnachtstage. Ne? Survivor Series ist ja traditionell Thanksgiving damals gewesen. Dann kam die Weihnachtssaison. Da hat vorher Owen Hart schon gesagt, hier, ich will gegen dich antreten. Dann haben sie sich unter dem Weihnachtsbaum vertragen. Und dann gab's das Titelmatch gegen die Quebecers damals. Und dann das selbstsüchtige Verhalten eines Bret Hart und dann den Tritt von Owen Hart gegen das Bein von Bret Hart. Ja, und das war's dann mit dem Team der Hart-Brüder. Und ja, WrestleMania 10 ist, glaube ich, das, an was wir uns alle am meisten erinnern. Und weil David gerade schon so wohlige Geräusche gemacht hat, darf ich jetzt weitererzählen.
Ich möchte nicht nur weitererzählen, ich möchte erstmal sagen, dass diese Fehde die erste bei mir war, die halt so, wie soll man sagen, diese Grenzen verwischte zwischen halt Realität und Storyline. Weil ich hatte kein Hintergrundwissen und für mich kam, ja, fühlte sich das einfach sehr echt an. Und ich fand halt den Aufbau ja, sensationell gut. Also ich habe da so mitgefiebert, erstmal wirklich, wie du halt sagtest, ja, erst der Streit, dann Versöhnung und dann halt der Angriff. Man muss halt dazu sagen, Bret Hart konnte halt verdammt gut zellen. Und du hast halt auch mitgelitten, wo er dann gegen die Beine getroffen wurde. Und diese Storyline, ich möchte halt nicht gegen dich kämpfen, nicht gegen meinen eigenen Bruder. Und dann dieses immer mehr provozieren. Dann bei WrestleMania 10 gab's halt, war ja sogar der Opener, ne? Ja. Was ja sehr überraschend war. Und dann haben sie halt ein 5-Star-Match abgeliefert, sondergleichen, mit einem absolut überraschenden Sieger, was man halt sagen muss, weil halt jeder eigentlich dachte, Bret Hart macht das Ding locker.
Ja.
Und das war halt wirklich auch ein Schockmoment. Also ich war wirklich als Fan absolut geschockt. Und dann ging es halt noch weiter. Und das fand ich halt, ich bin halt Fan von Storylines, die halt länger als nur 2-3 Monate gehen. Und hier war das halt ein perfekter Aufbau. Und die Storyline hatte wirklich halt einfach auch einen roten Faden, der aber immer mehr nach oben ging. Also die Spannung ging immer weiter nach oben. Es gab immer wieder Neues, was dazu kam. Dann halt, dass Owen Hart halt noch den King of Swing gewinnt und dann halt mit seiner Promo wegen King of Hearts. Und halt, du konntest halt es auch nachvollziehen, dass halt dieser kleine Bruder, der ja auch in echt wirklich im Schatten immer stand von Bret Hart, quasi jetzt aufwiegelt und auch sein Spotlight möchte. Und dann halt der Split innerhalb der Familie, was ich unfassbar emotional fand, weil ich habe da wirklich mitgefiebert. Und mein Highlight ist aber nicht unbedingt WrestleMania 10, sondern eher SummerSlam, wenn ich an die Fehde denke.
Das ist, glaube ich, bei ganz vielen Leuten so. Ich glaube, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Also das gilt ja bis heute als eines der besten Cage-Matches der Geschichte zwischen den beiden, dann auch um den WWF-Titel, weil, wissen wir, Bret Hart hat sich ja bei WrestleMania 10 dann von Yokozuna den Titel gesichert. Und du hast gerade den King of the Ring angesprochen. Da kämpfte Bret Hart gegen Diesel. Und da wurden dann auch dann schon die Familien so ein bisschen reingezogen. Ne? Also auf Owen Harts Seite kam dann eben ein Jim Neidhart dazu. Beim SummerSlam saß dann eben ein Davey Boy Smith wieder in den Zuschauerreihen. Und so hat man dann plötzlich die Harts wieder zusammen gehabt. Und du hast es gerade richtig erzählt, David. Also da hat man so ein bisschen die Grenzen von Realität und Fiktion und auch diesen Namen und diese Bedeutung dieser Hart-Familie halt eben noch mal in den Mittelpunkt gestellt. Und ich glaube, das ist dann hier eben ganz wichtig. Und auch die Fehde zwischen Bret und Owen ist übrigens auch vom Wrestling Observer zur Fehde des Jahres genannt worden. Nur dann eben ein Jahr später. Also Bret Hart zweimal in Folge in der Fehde des Jahres. Und der SummerSlam ist
dann das Ende vom SummerSlam, legendär. Ne? Also, ja. Wo die ja plötzlich da reingeklettert sind und so. Ich habe halt noch nie erlebt vorher, dass halt Leute im Publikum sitzen. Erstmal gab es ja vorher Interviews mit den Eltern. Und im Verlauf der Storyline hattest du ja auch, dass seine Schwester mal geweint hatte. Und die hatte ja auch dann Interviews und Co. Also es war halt immer mehr Anspannung, was passiert jetzt? Und dann halt quasi nach dem Finish war es ja so, dass halt die in den Ring geklettert sind, also über den Käfig.
Genau.
Und das war halt, ich habe noch nie gesehen, dass Zuschauer quasi, also für mich waren das halt Zuschauer, ich wusste nicht, dass sie halt auch wrestlen können, wirklich, dass sie halt darüber klettern, dann versuchen einzugreifen. Ich habe mitgefiebert, bitte schaff es doch, einer muss ihnen doch helfen. Das hat absolut funktioniert bei mir als Kiddie.
Ja. Na, das war schon eine sehr cool aufgebaute Fehde. Und wie gesagt, wir haben auch schon bei Patreon über das Steel Cage Match gesprochen. Da haben wir da auch schon noch mal eingehender über die ganzen Strukturen dieses Kampfes noch mal gesprochen. Also auch da gerne mal reinhören.
Jetzt wird's
Bret
schlimm.
Bret Hart hat auf jeden Fall seinen Titel verteidigt. Und wenn es schlimm wird, dann muss jemand ran, der Dinge positiv sieht. Shaggy, Survivor Series 94. Bret Hart gegen Bob Backlund.
Ja, auch hier stehe ich wahrscheinlich auch wieder alleine auf dem Flur. ich fand den Bob Backlund-Charakter so gut zu der Zeit. Und ich glaube, du auch?
Ich fand den auch gut, aber ich fand diesen Kampf furchtbar.
Ja, der Kampf war nicht so gut, das stimmt. Aber das ist
nicht so gut.
Die haben auch nicht wirklich so miteinander harmoniert. Bob Backlund, ja, der Wrestler, der, wir schreiben 94, der 15 Jahre zuvor Champion war, World Champion der Liga. Und der jetzt wieder zurückkam und eigentlich an seinem Stil, an seinem Aussehen und so weiter eigentlich gar nichts geändert hat. Das heißt, das war der Mann aus der Vergangenheit, der aber so jetzt inzwischen auch nicht mehr ganz Herr seiner Sinne war. Und den Charakter fand ich super. Und man hat ihn dann in ein Match gesteckt gegen Bret Hart um den World Heavyweight Champion damals gleich direkt. Ja, und beide hatten ja Adjutanten dabei. Davey Boy Smith war glaube ich, war an der Seite.
Ja.
Von Hart, und Owen Hart war an der Seite von Bob Backlund. Und
genau.
Ja. Und letzten Endes ging es ja darum, auch, es war ein Submission-Match, aber Bret Hart hat ja vorher angekündigt, nicht aufzugeben. Aber hatte er nicht Davey Boy Smith attackiert oder irgendwie Davey Boy konnte gerade nicht eingreifen oder war genau ausgenockt, und die Mutter von den beiden, von Owen und Bret, Helen, war mit am Ring, nahm da das ein Handtuch, was die beiden Adjutanten dabei hatten, und Owen hat seine Mutter angepflegt, schau doch mal, Bret Hart ist gerade im Chicken Wing, der kann doch nicht, der wird verletzt, du musst das Handtuch werfen. Und daraufhin hat Helen Hart sich das Handtuch für ihren Sohn, für Bret Hart, geworfen, und so mit neuer World Champion der WWE damals, Bob Backlund.
Ja, hat sich unfassbar gelohnt, dieser Titelwechsel, weil ja nur drei Tage später hat Diesel dann Bob Backlund in 8 Sekunden mit der Jackknife Powerbomb besiegt und dann war Diesel Champion.
Darum ging es ja auch. Also man wollte Bret Hart nicht den Titel an Diesel verlieren lassen. Man wollte Diesel jetzt mal den Titel geben, der dann aufstrebender Topstar war. Ob es jetzt verdient hat, ist wieder eine andere Sache. Aber auf jeden Fall war Backlund nur als Übergangs-Champion gedacht.
Ja, das war eh ein bisschen schwierige Zeit, finde ich, auch bei WWF. Also auch dann WrestleMania 11, wo dann Bret Hart nochmal gegen Bob Backlund angetreten ist. Also da können wir auch den Mantel des Schweigens drüber stecken. Also das war ein grottiges Schlecht. Und Bret Hart sagt da auch drüber, das ist wahrscheinlich das schlechteste Pay-Per-View-Match, was er jemals gehabt hatte. Das unterschreibe ich so.
Kann ich hier kurz was anmerken?
Merke was an.
Wir hatten ja vorhin gesagt, von wegen, okay, Bret Hart hatte jetzt innerhalb von einem Jahr 3 legendäre Matches. Und ja. man muss halt dazu sagen, Wesley ist auch meistens nur so gut wie sein Gegner. Und ab 94 ging es halt genau in die andere Richtung. War halt gegen Diesel, Diesel war halt im Ring, ganz ehrlich, das war halt keine Granate. Und das Match oder die Matches gegen Diesel waren halt auch nicht das Beste. Und Bob Backlund hat bei mir erstmal gar nicht funktioniert, allein schon wegen diesem Gang. Und nicht nur bei mir, es war halt auch wirklich, wenn man auf die Crowd achtet, nur halt, dass man pro Bret Hart war und für ihn geschändet hat und mitgefiebert hat, aber selber mit Bob Backlund, das hat nicht gezündet, gab keine wirklich großen Reaktionen und es ging halt immer weiter. Das Match gegen ihn oder die beiden Matches waren halt wirklich grottig für mich. Und dann halt kam noch Jerry Lawler und es wurde halt nicht besser. Also es war halt wirklich irgendwie ein Jahr, wo ich denke, oder 12 Monate, wo einfach die Gegner nicht passten und wo man das halt vorher immer sagte, von wegen, okay, da hattest du halt Gegner, die waren halt so neue Generation, entsprechend, oder haben zumindest die Fackel übergegeben, und entsprechend gut waren halt auch die Matches. Und jetzt war halt einfach alte Generation, noch ältere Generation und ein super langsam. Es war im Grunde genommen, man hat genau das Gegenteil gemacht, was man vorher richtig gemacht hat. Also für mich persönlich. Und da habe ich auch erstmals, ich war immer noch Fan von Bret Hart, aber mich haben diese Fäden nicht mehr interessiert.
Aber ich muss dir da widersprechen. Ich fand Bret Harts Matches gegen Diesel fand ich gar nicht so schlecht. Also ich fand, das war eine gute, gute Geschichten, die beiden teilweise erzählt haben und auch abwechslungsreiche Geschichten. Ich meine, die beiden sind sich ja beim King of the Ring 94 und dann später auch noch mal bei der Survivor Series 95 gegenübergestanden. Und das waren beides okay Matches, gemessen daran, dass dann Kevin Nash im Ring steht.
Auf jeden Fall, aber es ist halt im Vergleich zu vorher wollte halt einfach diesen Kontrast darstellen. Das war halt jetzt plötzlich eine ganz andere Phase einfach in der Karriere.
Ja, das war generell auch eine schwierige Phase für WWF, was ich ja gesagt habe. Ne? Und trotzdem ist ja Bret Hart dann da zumindest irgendwann wieder als Champion rausgegangen. Das hat wirklich so eine Durststrecke zwischen WrestleMania 11 und dann eben das Jahr drauf, wo er dann eben bei der Survivor Series eben gegen Diesel den Titel wieder zurückgewonnen hat. Das hat einfach ein bisschen, ja, gebraucht. Ne? Und Bret Hart hat dann eben auch relativ länger seinen Titel endlich mal gehalten, ne? Also dann unter anderem Titelverteidigung gegen Davey Boy Smith nochmal, und dann schließlich auch gegen Diesel nochmal, gegen Hunter Hearst Helmsley nochmal und so weiter und so fort, bis es dann schließlich bei WrestleMania 12, das große Match zwischen Bret Hart und Shawn Michaels gab, das Iron Man Match, da haben wir auch schon diverse Male drüber gesprochen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die fanden das richtig geil. Ich fand die letzten 10 Minuten geil, den Rest fand ich ziemlich langweilig als Kind. Aber es ist trotzdem ein wegweisendes Match. Wir kennen die Geschichte mit der Overtime, dass es quasi 0-0 über 60 Minuten stand und dann kam die Overtime und am Ende gibt's dann die Sweet Chin Music und Bret Hart verliert seinen Titel und geht vom Graben gebeugt aus dem Ring und er geht erstmal in die Pause. Shaggy, wie war nochmal deine Einstellung zu diesem Match?
Ich mochte das Match sehr. Also ich mochte das Match und ich war aber Bret Hart Fan, aber so das Match war wirklich, die Geschichte, die im Match erzählt wurde, hat mich einfach auf Seiten von Shawn Michaels gezogen und ich habe mich am Ende wirklich gefreut, dass er dann seinen Kindheitstraum erfüllen konnte und das erste Mal World Champion wurde. Und Bret Hart war ja auch angeschlagen, auch zu dem Zeitpunkt, und hat danach tatsächlich, wie du gesagt hast, eine kleine Auszeit genommen. Aber eine Sache, du hast zwei für mich der wichtigsten Matches von Bret Hart unterschlagen in der kurzen Zeit. Ich weiß,
gegen Jean-Pierre Lafitte?
Ich fand die Fehde gegen Jean-Pierre Lafitte wirklich gut, weil das ein echt toller Wrestler war. Das Piratengimmick fand ich auch großartig. Aber ich meine auch, der hatte auch ein Match gegen Hakushi damals noch. Das fand ich auch, das ist eins meiner absoluten Lieblingsmatches von Bret Hart tatsächlich. Hakushi ist eben ein Wrestler, der in der WWE leider nie das ausspielen konnte, ja, was er kann. Und ist ja inzwischen auch einer der größten japanischen Stars aller Zeiten inzwischen geworden. Aber
Jinsei Shinsaki.
Genau. Ist er nicht auch Präsident von Michinoku Pro? Jedenfalls dieses wichtige Match ist, aber das für die Geschichte natürlich, das wichtiges Match für gegen Shawn Michaels. Ich fand es richtig gut und ich kann aber verstehen, dass man, wenn man noch jünger ist, dieses Match einfach, weil es passiert ja auch nichts. Heute in Ironman-Matches sind es nur 30 Minuten, da steht es gerne mal 6-5 geht es manchmal aus, aber da stand es tatsächlich nach 60 Minuten 0-0 und für einen jungen Fan ist es vielleicht nicht so viel passiert, aber die haben einfach ein Hammer-Match abgeliefert. Also ich fand es damals schon toll.
Genau. Wir haben zum Beispiel auch Bret Harts geniale Kämpfe gegen Dr. Isaac Yankem haben wir jetzt gerade so ein bisschen übergangen.
Das ist nicht schlimm.
Ja, also wie gesagt, Bret Hart dann erstmal nach dieser Niederlage so ein bisschen raus.
Aber nicht nur das, ne? Aber ich möchte gerne erwähnen, was das Ende von dem Match war eigentlich wichtig für den Charakter. Weil das war das erste Mal, dass er halt, der sich betrogen fühlte und halt angepisst wirkte. Das war auch das erste Mal, wo ich halt als Fan, bei mir war es halt ähnlich wie bei Shaggy, ich habe halt ein bisschen im Laufe des Matches zu Shawn Michaels geswitcht, wegen halt auch der Vorstory und die Promos, die waren halt gut. Und man hat sich halt gefreut und da war halt dann Bret Hart, der halt wirklich, ja, wütend aus der Halle rausgegangen ist. Und so kannst du ihn eigentlich nicht.
Mhm. Ja, genau, das war es ja dann eben auch. Ne? Und das gab ja dann auch so diverse Interviews, wo er gesagt hat, so ja, er hat so ein bisschen die Liebe zum Wrestling verloren, die Leidenschaft zum Wrestling. Dann ging es wohl auch schon mit den Vertragsverhandlungen los. Und zu der Geschichte, da empfehle ich wirklich mal hier einen anderen Podcast. Es gibt nämlich 83 Weeks mit Eric Bischoff. Das kann man sich tatsächlich anhören, was der dazu sagt, also zu den Vertragsangeboten, die da im Internet kursieren. Eric Bischoff sagt, das stimmt alles nicht. Im Internet kursieren halt Gerüchte von, dass WCW Bret Hart $3 Millionen im Jahr geboten hätte, was halt absurde Summen für damalige Zeit gewesen wären. Eric Bischoff sagt, das stimmt nicht. Später wiederum hätte es dann gestimmt, aber bei diesen ersten Verhandlungen, diesem ersten Treffen, das es wohl da gegeben haben sollte, wurde da wohl nicht mit so hohen Summen rumgeworfen. Die WWF hat damals versucht, Bret Hart mit einem 20-Jahres-Vertrag wieder an sich zu binden. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Das Problem war halt nur, dass man irgendwann gesagt hat, so, das können wir uns nicht leisten. WWE war ja damals in großen Problemen finanzieller Natur. Und das war dann eben ein großes Wagnis für WWE auch. Dann geht's weiter mit der Fehde gegen Stone Cold Steve Austin natürlich. Ne? Der hat den King of the Ring 96 gewonnen. Wir kennen die legendäre Austin 316-Rede, die er dann nach dem Main Event oder nach dem Titel, nach der Krönung quasi gehalten hat. Und dann kämpfte ja Bret Hart bei der Survivor Series 96 gegen Steve Austin in seinem Comeback-Match. Und das war mal ein absolut geniales Match, oder Shaggy?
Das war ein tolles Match, aber es war ja so, dass Bret Hart damals noch die Auszeit hatte und Steve Austin, nachdem er den King of Ring gewonnen hatte, ja immer mehr Bret Hart herausgefordert hat und er wollte, dass er zurückkommt, um sich mit ihm zu messen. Und das Match war ein tolles Match, aber nicht vergleichbar zu dem Match, was dann quasi zum Double Turn bei WrestleMania geführt hatte. Ganz anderes Match, ganz andere Match-Story, aber auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert.
Ja, und das war ja im Endeffekt dann auch, wir haben gerade schon so diesen Abgang von WrestleMania erwähnt. Ich finde, hier hat man auch gemerkt, auch dass das Publikum auch anders auf Bret Hart reagiert, ne? Und auch, dass das Publikum halt immer mehr in Richtung Steve Austin meandert und ihn immer mehr unterstützt. Das hat sich dann hier auch eben fortgesetzt. Und diese ganze Folgezeit, also zwischen der Survivor Series und dann eben WrestleMania 13, hat man eben so eine ganz langsame Entwicklung von Bret Hart hin zu einem sehr unzufriedenen Charakter, einem auch aggressiven Charakter, der dann auch teilweise sich betrogen fühlt und auch einen Vince McMahon, der damals ja noch eigentlich in der Rolle des Kommentators nur gewesen ist, aber dann eben auch in die Position des Bosses mehr oder weniger auch on air rücken musste, wo Bret Hart ihm gegenüber handgreiflich geworden ist. Das ging dann beim Royal Rumble weiter, wo dann eben Steve Austin eliminiert worden ist und Bret Hart dann eigentlich hätte gewinnen müssen.
Aber ich wollte gerade sagen, wichtig ist dabei, es war noch nachvollziehbar für die Fans. Also er war immer noch der Face, er wurde immer noch beim Rumble, als er rauskam und Austin auf der Ringecke saß, das war ja ein Pop sondergleichen. Das hat noch funktioniert, du hast halt noch mitgefiebert, du hast halt wirklich gedacht, von wegen so, ey, der wird die ganze Zeit beschissen, was ist da los? Deswegen hast du eigentlich diesen Double Turn gar nicht kommen sehen, aber es war halt schon eine Veränderung merkbar.
Genau das, ja. Und das führte dann ja weiter. Er ist ja dann auch diverse Male um den Titel betrogen worden. Und dann kam es ja letztlich bei WrestleMania 13 zu diesem großen Submission-Match zwischen Bret Hart und Steve Austin. Und ich bleib bis heute dabei. Ich glaube, das ist für mich das größte WrestleMania-Match aller Zeiten, was es gegeben hat. Also das ist von der Spannung her das beste Match, was ich bei WrestleMania gesehen habe. Da kommt, glaube ich, auch nicht mehr viel drüber. Shaggy, wie siehst du das?
Ja, also ich würde dir da ungern widersprechen. Also es fällt mir schwer, das als wirklich das Match zu bezeichnen überhaupt, aber das ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Matches in der Geschichte auch der von World Wrestling Entertainment. Ganz, ganz klar. Einfach auch die Match-Story in dem Match und dieser Double Turn, während es dieses schleichende Double Turn in dem Kampf und am Ende der blutüberströmte Steve Austin, der im Sharpshooter nicht aufgibt, das war schon was Besonderes. Und auch, wie man dann danach mit beiden Wrestlern weitergemacht hat, also das hat beide nochmal in andere Sphären gehoben, würde ich fast sagen.
David, wie hast du damals das Match wahrgenommen und dann auch die Geschichte danach?
Es ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingsmatches auch. Das Lustige ist halt, man hat halt viele Matches aus der Zeit, die man sich halt heute anschaut, denkt so, nee, das kann man sich, glaube ich, auch noch in 20 Jahren anschauen, weil das einfach anders war. Es war ein unfassbar brutaler Brawl, und zwar nicht wegen dem Blut, sondern wie die beiden aufeinander gestürmt sind. Das war, weiß nicht, an Intensität gibt's halt kaum ein Match, was das übertreffen kann. Und das war halt das Ausgezeichnete, genauso wie halt die, ja, wie halt Jackie schon sagt, halt die Storyline im Matchverlauf. Es war packend, spannend, du hast halt mitgefiebert, dann kam halt auch einfach vom Publikum, du hast halt gemerkt, wie anfangs die Rollen noch ein bisschen anders verteilt waren, nicht so krass, und dann immer mehr der Switch rüber. Und ja, durch dieses Match ist halt Stone Cold für mich halt wirklich zu diesem Megastar erst geworden. Und umgekehrt halt Bret Hart auch zum allerersten Mal wirklich halt ein richtig anderer Charakter als vorher. Weil wenn man ehrlich ist, war es halt immer irgendwie derselbe. Und es gab dann meiner Meinung nach auch anschließend einfach nur zwei riesige Storylines. Und die eine Storyline war halt mit Stone Cold und die andere war dann halt wirklich dieser Heel Bret Hart, der aber anders Heel war als jeder andere zuvor. Weil es gab halt diese Situation, dass er halt gegen die Fans geturnt ist, aber es geschafft hat, dass er halt trotzdem nicht nur in Kanada, sondern halt auch in Europa weiterhin Face war. Und ich glaube, sowas hast du halt eigentlich sonst nie mehr. Er war halt wirklich, in den USA wurde er ausgebuht, aber in den anderen Ländern bejubelt. Und das ist halt Sondersituation.
Ja. Absolut. Also das gab's in dieser Form, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, wo es das mal gegeben hätte. Also auf jeden Fall nicht im Mainstream-Wrestling. Das war eine ganz, ganz spannende Zeit damals, ne? Auch Raw wurde ja teilweise dann auch wirklich so im wöchentlichen Wechsel mal in USA und dann wieder mal in Kanada. Und du hast immer diese wechselnde Publikumsreaktion gehabt. Das war eben total spannend. Wir hatten auf der anderen Seite natürlich auch, das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, die Wiederformierung der Hart Foundation mit eben Bret Hart als Anführer, British Bulldog, Owen Hart, Jim Neidhart und eben dann Brian Pillman auch noch mit dabei. Das hat fantastisch funktioniert. Und wer da mal richtig Stimmung in der Halle sehen will, der soll sich In Your House 16 Canadian Stampede anschauen aus Calgary. Also da steht dann wirklich die Bude Kopf und dieses, der ganze Event, der ist nicht so mega lang, hat auch nicht so viele Kämpfe, aber der macht richtig, richtig Spaß. Und der Main Event ist ein Ten-Man-Tag, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Der geht irgendwie über 40 Minuten oder sowas und der bockt bis heute richtig. Also das macht richtig Spaß. Und wie gesagt, Bret Hart hat hier eine ganz andere Facette von sich gezeigt. Und dann eben auch trotzdem ist er eben in Kanada noch immer der Held geblieben, der er halt immer sein wollte. Das darf man auch nicht vergessen, wenn wir über die Personalie Bret Hart sprechen.
Ja, Entschuldigung. Ich möchte halt anmerken, er hat halt auch einfach die Promos anders gehalten. Es ist ja normalerweise heelisch, dass du halt die Fans die ganze Zeit beleidigst und so weiter. Hier war es halt eher, dass er es halt, für mich als Europäer war es absolut nachvollziehbar, dass er halt sauer ist. Weil er hat halt klargestellt von wegen so, ja, ich bin euer Held, ich reiß mir den Allerwertesten auf und so weiter. Ich achte auf die Kiddies, versuche ein Vorbild zu sein. Und ihr feiert einfach diesen Typen, der halt mit dem Mittelfinger rumläuft und alle provoziert und halt eh ein Arsch ist. Und das findet ihr toll. Und das war halt wirklich so, dass du als Europäer das irgendwie nachvollziehen konntest. Und das ist halt schon was Bemerkenswertes, weil es ist halt meistens so, dass bei Heels, ja, die Promos gehen halt immer in dieselbe Richtung, Und hier war es halt wirklich anders, dass halt, je nachdem, wie du halt, ja, wie soll man sagen, moralisch stehst, du es halt nachvollziehen konntest. Oder halt absolut fandest von, ja, stell dich doch nicht so an, heul doch nicht rum, wie halt die Ex es anschließend gemacht hat. Das war halt schon sehr interessant. Und ich finde halt auch, das war die Zeit, wo Bret Hart am Mikrofon mit Abstand am stärksten war. Weil er war für mich nie der größte Redner, aber hier hat es einfach mega funktioniert, weil ich glaube, er einfach in dem Moment er selber auch ein bisschen ist, weil er war ja selber frustriert und ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, wo er halt irgendwann mal vergessen hat, dass halt sein Wrestling-Charakter halt beliebt ist oder der Hero ist und nicht nur er selber.
Ja, also wie gesagt, das war eine spannende Zeit damals. Es ging dann eben weiter für Bret Hart. Beim SummerSlam gab es ja diese Konfrontation mit dem Undertaker und dann eben mit Shawn Michaels als Special Referee. Und da sind wir dann auch schon quasi auf der Zielgeraden Richtung Montreal Screwjob, also zur Survivor Series 97. Vorher gab es dann eben noch diese Special Referee Stipulation in dem Kampf, wo dann eben ja Bret Hart Shawn Michaels so lange provoziert hat, bis dieser mit dem Stuhl zuschlägt und dann eben Bret Hart ausweicht und Shawn Michaels den Undertaker trifft und dann sehr widerwillig den Undertaker niederschlägt und dann durchzählen muss. Shawn Michaels, ja, dann formierte sich quasi auch diese DX-Gruppierung und dann gab es eben Survivor Series 97. Wir haben schon diverse Male drüber gesprochen, über den Montreal Screwjob. Ich weiß gar nicht, Shaggy, müssen wir das nochmal aufrollen hier, was da passiert ist? Ich glaube, wir haben letzte Woche schon mal drüber gesprochen, so ganz kurz.
Ich glaube, im Grunde weiß jeder, was der Montreal Screwjob ist. Den müssen wir nicht unbedingt wieder erwähnen. Auf jeden Fall, ja, wurde Bret Hart hintergangen von Vince McMahon und von Earl Hebner und möglicherweise von Shawn Michaels. Und ja, und das war sein Ende damals in der WWE.
Genau, und wer das noch nicht gesehen hat, soll sich da auch ruhig mal Wrestling with Shadows anschauen. Das gibt's, glaube ich, auch auf YouTube zu sehen, mehr oder minder legal. Also das lohnt sich auf jeden Fall und gibt einen sehr interessanten Blick zurück auf die Geschehnisse von damals. Also weil man da wirklich mittendrin in dieser Phase ist. Und Bret Hart hat dann ja auch noch während der Übertragung von der Survivor Series das WCW-Zeichen in die Luft gemalt, in die Kamera. Und ja, für ihn bedeutet das eben, dass er dann zur WCW gewechselt ist, ne? Bekam damals 2,5 Millionen Dollar pro Jahr. 1 Million mehr, als das vorher der Fall gewesen wäre. Plus Creative Control. Wobei ich mich da frage, wenn er Creative Control gehabt hat, warum hat er nichts dran geändert? So. Ist doch so. Also ich habe das heute noch mal nachgelesen und ich verstehe es halt nicht.
Ich glaube, du kannst das gut sehen in der Monday Night War Doku. Da spricht er ja auch ein bisschen über die Zeit. Ich glaube, dass er halt, das klingt jetzt so romantisch, aber ich glaube schon, dass halt Bret Hart ein sehr romantischer Mensch ist. Und ich glaube, er hat sich da einfach nicht wohlgefühlt. Es fühlte sich halt für ihn, glaube ich, schon falsch an. Ich glaube schon, dass er lieber bei der WWE geblieben wäre. Und von dem Gefühl her würde ich auch einfach sagen, er wurde halt nicht nur falsch eingesetzt, sondern ich glaube auch, er hat einfach die Lust verloren da. Also es fühlte sich halt nicht richtig an. Du kennst auch bei Arbeitgebern, du wechselst den Arbeitgebern und denkst so, nee, irgendwie passt es nicht und bist woanders, ja, hier möchte ich bleiben. Ich glaube schon, dass es auch ein Mitgrund sein könnte.
Ja, vielleicht war er aber zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen gebrochener Mann, wenn das ein bisschen krass die Aussage ist. Aber klar, wenn du so hintergangen wirst, wir müssen aber jetzt nicht mehr drüber reden, ob der Mann das Gutschub jetzt gerechtfertigt war oder nicht, aber wenn du hattest dich auf jeden Fall hintergangen gefühlt, das ist, steht ja außer Zweifel. Und vielleicht war er ein bisschen von dem Wrestling-Business eigentlich enttäuscht. Und er hat ja in der WCW dann definitiv erstmal eine ganz andere Position gehabt. In der WWE war er ja mit der wichtigste Wrestler, der da und der Bestverdiener im Roster in der WCW, war ja einer von vielen.
Ja, und vor allem, er hat ja auch keine große Rolle irgendwie mal gespielt. Und was ich interessant fand, war wohl auch, also wir haben gerade so ein bisschen darüber spekuliert, wie sich Bret Hart damals verhalten haben soll. Also Eric Bischoff sagt halt in dem Bret Hart Podcast, den sie dabei 83 Weeks machen, sagt er halt, dass Bret Hart immer sehr spät zu den Events, also zu den Veranstaltungen gekommen wäre und eben sich auch gar nicht eingebracht hätte, sondern er hat halt seinen Kram gemacht, so wie es ihm vorgegeben war und ist dann quasi wieder gegangen, mehr oder weniger, und hatte eigentlich hat sich da nicht wirklich eingebracht in irgendeiner Form. Klar, das ist Eric Bischoff und Eric Bischoffs hasse ich eigentlich auch wie die Pest, aber ich fand diese Position halt ziemlich interessant, ne? Und dass auch viele Sachen, die gesagt worden sind, die auch in Bret Harts Biografie erzählt worden sind, wo er auch einfach sagt, so, ja, nee, das hat Bret Hart erfunden. Also, Bret Hart ist inzwischen auch eine schwierige Personalie geworden, gerade so, was die WCW-Geschichte angeht.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da Shaggy nicht ganz unrecht hat, dass Bret Hart wirklich diese Aktion, also der Screwjob, dass der halt wirklich da irgendwas in ihm kaputt gemacht hat. Wenn du halt bedenkst, wie sehr man sich mit seinem Charakter identifiziert mit diesem Business und das halt immer gelebt hat. Ich glaube schon, dass es halt was kaputt macht und zusätzlich war es für ihn auch eine neue Situation. Man muss halt dazu sagen, er hat ja auch extra betont, dass halt Vince halt für ihn auch ein bisschen Vaterfigur war und dass er halt immer ein gewisses Band war und dann kommt er halt plötzlich ins Haifischbecken WCW im Grunde genommen, wo halt ein Topstar den anderen versucht auszuboten und halt ein Eric Bischoff da ist, der halt wirklich nicht unbedingt Empathie gegenüber anderen Menschen empfinden dürfte, die da sind. Und das ist halt eine ganz andere Stimmung, ein ganz anderes Szenario. Und ich glaube, ihn dürfte das auch ein bisschen selber überrascht haben. Auch, mal ganz ehrlich, das Debüt von Bret Hart, allein schon dieses Debüt war so schrecklich und hat so viel schon deuten lassen, wo es hingeht, weil eigentlich der Fokus da nicht auf Bret Hart lag, sondern auf der NWO.
Ja, das war ja ohnehin immer bei der WCW natürlich der
Fall. Genau, und das also, war, glaube ich,
Bret Hart hat man ja eigentlich deswegen, entschuldige, Bret Hart hat man ja eigentlich deswegen geholt, weil man mehr Talent brauchte, um Thunder aufzufüllen. Das war ja auch das Ding. Also du bringst quasi, du musst eine zweite Show an den Start bringen und die brauchten eben nochmal zusätzliches starkes Talent, um die Show zu promoten. Das war ja der eigentliche Grund, weshalb man vor allem auch so viel Geld nochmal in die Hand genommen hat. Und Bret Hart war frei, war ein großer Name, den hat man genommen. Aber der war trotzdem eben kein Name, der in irgendeiner Form zu dem WCW-Programm gepasst hat. Oder dass da irgendjemand eine Ahnung gehabt hätte, was man mit ihm anfangen sollte. Weil ich glaube, Bret Hart ist auch einfach ein sehr spezieller Charakter, der muss speziell angepackt werden. Und wenn du dann eben dazwischen die ganzen Egos hast, plus dann eben später auch noch Leute wie einen Kevin Nash, die das Booking übernommen haben, wo dann jeder lieber sein eigenes Süppchen kocht, ist das schwierig. Und ich glaube, Bret Hart war halt nie jemand, der, oder sagen wir so, lange niemand, der seine eigene Persönlichkeit so in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich glaube, das kam erst gegen Ende, wo er halt eben so extrem drauf gepocht hat, dass er eben da in Kanada seinen Titel nicht verlieren möchte, bla bla bla.
Ja, ich denke mal auch, ihm fehlte wahrscheinlich auch die Wertschätzung. Überleg mal, wenn jetzt zum Beispiel SmackDown, da hast du halt wirklich, versuchst ein Gesicht von SmackDown zu präsentieren und hier war es halt einfach, die Wertschätzung fehlt ja, dann kommt halt so ein großer Name und eigentlich geht's halt nur um NWO und dann ist er halt bei, ja, so ja, ein zusätzliches Glied einfach nur, einer von vielen, er hat ja auch, mal, ganz ehrlich, optisch war es halt auch nicht so, dass er sich abgesetzt hat, sondern im Gegenteil, später wurde er ja noch Teil der NWO und all so ein Zeugs, er hatte auch Verletzungspech, es lief einfach in der WCW alles im Grunde genommen gegen ihn und alles anders als bei der WWF, wo er auch entsprechend Vertrauen bekommen hat. Wobei es ja bei ihm ja schon so war, gegen Ende hat er ja quasi diesen Push bekommen, wo es ja auch teilweise funktioniert hat, weil dann auch der Fokus ein bisschen wegging von anderen Fraktionen. Aber ich glaube halt auch schon, du musst halt so bedenken, also ist natürlich nur ein bisschen, ja, ein bisschen im Trüben rumfischen. Hulk Hogan war ja schon bei der WWF kein großer Star, kein großer Fan von Bret Hart. Und ich glaube auch, dass er und Kevin Nash und Scott Hall, ich glaube nicht, dass sie es ihnen so leicht gemacht haben, als er reinkam. Ich glaube, die haben da auch schon ein bisschen gegengewirkt.
Ja, mag sein. Aber wie gesagt, ich glaube, es lag auch wirklich daran, dass das Ding einer von vielen war, dass Bret Hart einer von vielen war. Jetzt habe ich mir schon das vorweggenommen, was ich als nächstes sagen wollte, weil auf was ich mich damals aber trotzdem gefreut hatte, war auf eine mögliche Fehde, die ja das dann auch gab, zwischen Bret Hart und Sting. Die waren für mich irgendwie immer ähnliche, hatten einen ähnlichen Wrestling-Stil, fand ich so ein bisschen. Und die hatten ja auch mit dem Scorpion Deathlock und dem Sharpshooter den ja fast gleichen Finishing-Move. Und auf dem Match der beiden habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und die hatten ja auch eine kleine Fehde, die aber für mich dann relativ enttäuschend war. Dann war Bret Hart ja auch eine Zeit verletzt. Ich glaube, im Match gegen Dean Malenko hatte sich verletzt. Und in der Zeit gab es ja auch dann den Todesfall seines Bruders Owen Hart. Und das hat sicherlich Bret Hart auch noch mal sehr arg aus der Bahn geworfen, so dass er es erstmal lange gebraucht hat, um sich wieder zu finden.
Genau, auch sein Pay-Per-View-Debüt, ich greife nochmal ganz kurz zurück, war natürlich dann als Special Enforcer bei Starrcade 97 im Match zwischen Hulk Hogan und Sting, wo er dann eben da eingegriffen hat am Ende. Auch nicht geil. Danach auch, man muss ja auch sagen, dass Bret Hart ja auch so ein Wechselspiel gehabt hat. Der war mal Heel, der war mal Face, der war irgendwie so ein bisschen mit der NWO, aber auch nicht richtig. Dann ständig so ein Swerve. Der war allein in kürzester Zeit, der war viermal US-Champion irgendwie, weil man ihm einfach irgendwie so einen Titel hingeworfen hat. Hat da Titel-Ping-Pong gespielt. Du hast diese Sache mit der Verletzung erzählt. Das war halt auch unglücklich. Und dann letztlich erst 99 hat man das Gefühl gehabt, dass man so langsam versucht hat, irgendwie Bret Hart so ein bisschen einzubinden, ne? Aber so diese Fehde mit Sting zum Beispiel gab's ja damals auch. Das hat nicht richtig funktioniert. Die haben auch nicht gemixt in irgendeiner Form. Ich fand auch Bret Hart wirkte im Ring wie, als wenn er so den Autopiloten runterspulen würde, weißt du, so, ich mach das jetzt und gut ist, weil es halt so gemacht werden muss. Und erst 99, da gibt's dann so ein paar Momente, wo ich sage so, ja, das war vielleicht wieder der alte Bret Hart. Da gibt's dann zum einen dieses Owen Hart Tribute Match im Oktober 99 gegen, war es Oktober 99 oder war es 2000? Es war im Oktober 99. War im Oktober 99 gegen Chris Benoit. Das war halt mega cool. Und dann natürlich auch hinterher diese Geschichte mit der Stahlplatte, die er sich da unter Shirt getan hat in Toronto gegen Goldberg. Aber alles andere, das ist mir fast zu doof, darüber zu sprechen, weil es halt einfach hinten und vorne nur zeigt, dass man nicht wusste, was man mit Bret Hart anfangen konnte, dass vielleicht Bret Hart selber keinen richtigen Bock hatte, sich irgendwie einzubringen und da irgendwie Energie zu investieren. Und das hat hinten und vorne nicht gepasst. Und natürlich dann auch noch die Politics, die natürlich bei WCW auch noch dahinter extrem stark gewesen sind, ne?
Man muss aber dazu sagen, er war halt nicht der Einzige, der dieses Problem hatte, sondern es gab halt noch andere Wrestler, die zur WCW wechselten und die halt da einfach untergingen. anders als bei WWF. Also ich glaube, das ist halt kein Zufall, nur Bret Hart ist halt der dickste Name, den es getroffen hat.
Ja, also ich meine, sind wir da ehrlich, also das war ja dann auch die Zeit, gerade so 98 war noch ein gutes Jahr für die WCW, aber 99, 2000 ist natürlich da auch schon einfach derbe den Bach runtergegangen. Also, ne, das ist kein Wunder, dass dann eben die Promotion 2001 pleite gemacht hat. Das war einfach eine schlimme Zeit und ich glaube, Bret Hart ist einfach der größte Verlierer, der aus dem Montreal Screwjob da irgendwie hervorgegangen ist. Ne? Also wir haben es letzte Woche schon im Podcast gesagt. Ne? Alle haben irgendwie davon profitiert, nur Bret Hart halt eben nicht. Und dann kamen noch so Schicksalsschläge wie die Geschichte mit Owen Hart mit dazu und natürlich dann auch noch die Verletzung am Ende durch diesen wahrscheinlichen Kick von Goldberg mit diesem Post-Concussion-Syndrom, was er dann erlitten hat, wo er dann eben immer Kopfschmerzen gehabt hat und auch diverse andere Verletzungen davon getragen hat und dann war die Karriere eigentlich relativ sang- und klanglos auch vorbei irgendwie dann 2000. Also so ein endgültiges Datum gibt's dann einfach gar nicht mehr. Da war es dann einfach aus und Bret Hart hat sich dann zurückgezogen, ist noch hier und da. Ich glaube, da hat David den auch noch mal gesehen oder wann hast du ihn damals gesehen, wo du da dir ein Autogramm abgeholt hast?
Das war 2 Monate bevor er zurückkam bei War und okay. Frieden geschlossen hat mit Shawn Michaels.
Okay, dann war es 2006, 7, 8, ne 8 müsste, 9 müsste dann gewesen sein, ne?
2009, ja, war 2009.
Genau, also, aber dazwischen, da kommen ja auch noch diverse andere Sachen.
Aber armer Typ, oder? Was da alles passiert ist dann.
Ja, generell, also ne, diese Geschichte mit Owen Hart kommt ja noch dazu, da kam ja auch noch eine Scheidung kam ja noch mit dazu, es kam ja dann auch noch der 2002 natürlich noch, der Motorradunfall inklusive Schlaganfall mit dazu, wo er dann auch wirklich ja nochmal ja quasi gehen lernen musste, der saß ja zwischendurch auch wirklich im Rollstuhl, ne, und konnte auch nicht richtig sprechen und solche Sachen und darunter leidet natürlich dann auch die Psyche, also das waren ganz, ganz schlimme Zeit, glaube ich, für Bret Hart einfach, ne? Also, der war da wirklich vom Leben gebeutelt, um das mal so zu sagen, und hat da natürlich dann auch teilweise auch online so ein paar merkwürdige Dinge gesagt, die man vielleicht nicht sagen sollte, ne? Und sehr verbittert dann auch gewirkt hat. Und bevor er dann eben ja auch noch mal mit WWE halt eben noch mal gesigned hat, ne, also 2006 ist er in die Hall of Fame aufgenommen worden, ist von Steve Austin aufgenommen worden, eingeführt worden. Dann 2009, 2010 dann eben auch diese ja letzten aktiven Auftritte. Ich mach aktiv jetzt mal in Anführungsstrichen, weil so richtig aktiv war es ja nicht.
Ich glaube, das Wichtigste dabei war, glaube ich, vor der Kamera, dass Anführungszeichen Frieden geschlossen hat mit Shawn Michaels. Weil das fand ich, ich gebe zu, ich habe da echt Pipi in den Augen gehabt, ne?
Das war auch ein schöner Moment, also absolut. Es gab natürlich dann auch noch das Match bei WrestleMania 26, was ganz schrecklich war gegen Vince McMahon.
Vergessen wir es.
Vince McMahon. Ja, aber ich glaube, ganz im Ernst, ich glaube halt schon, dass ihm das Spaß gemacht hat.
Das ja, also, es war halt nur einfach zu lang. Ich glaube, das 2 Minuten und alle wären happy gewesen.
Ja.
Aber generell muss man da schon sagen, da mal ein bisschen Hut vor der WWE ziehen, weil die sind ja auf ihn zugegangen. Und ich glaube, das hat ihnen auch geholfen, weil ich nicht so sehr WWE halt Kohle machen will. Ich glaube schon, dass das auch ein bisschen persönliche Empathie war von Seiten von Vince und so. Und du hast halt, es gibt auf dem Network eine super Sendung, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, mit Jim Ross, der interviewt Shawn Michaels und Bret Hart zusammen. Das geht recht lange. Es ist wirklich lang. Und das ist super interessant zu sehen und auch emotional, wie halt beide über die Situation wirklich offen sogar reden. Und nicht nur halt den Schooljob, sondern halt auch, wie es vorher war und danach und so. Ich glaube, ja, das war echt sehr, sehr wichtig, dass halt WWE ihn halt da noch mal ein bisschen, wie soll man sagen, unter die Fittiche genommen hat.
Genau, das war Shawn Michaels versus Bret Hart, WWE's Greatest Rivalries war das. Genau,
mega, mega, wirklich.
Ja, das war super, super interessant auf jeden Fall. Er ist noch US-Champion geworden damals, so von The Miz, muss man auch mal dazu sagen. Er hat noch diesen Auftritt beim SummerSlam gehabt gegen The Nexus, wo er dann noch mal im Ring gestanden hat, war noch mal Raw GM. Das können wir alles noch mal so hier abfrühstücken. Ich glaube, das ist nicht sowas, was jetzt als das Erbe von Bret Hart irgendwie gesehen werden kann, sondern ich glaube, das ist einfach eher so das, wo man dann versucht hat, ihm noch einen versöhnlichen Abschluss zu geben mit dem Projekt WWE oder WWF. Und jetzt ist meine Frage halt, welches Erbe hinterlässt denn ein Bret Hart für uns? Weil es gibt ja gerade diverse Menschen aus dem Wrestling-Geschäft, die ihn auch inzwischen sehr kritisch beäugen und auch zum Beispiel so seine Selbstwahrnehmung kritisieren. Shaggy, wie siehst du das?
Ja, ich bin immer ein Bret Hart Jünger gewesen und werde es auch immer bleiben. Also ich kann verstehen, dass man, er hat sich halt wirklich, er hat die Rolle des The Best There Is, The Best There Was and The Best There Ever Will Be vor den Kameras gespielt, aber er war sich auch wirklich sicher, dass er da auch wirklich der Beste ist, den es je gab und geben wird. Das kann man natürlich strittig sehen. Ich meine, inzwischen gibt es eine Reihe von Wrestlern, die sicherlich von der Qualität her nicht unbedingt sehr viel schlechter sind als in Bret Hart, aber für viele ist Bret Hart aber trotzdem gleichzeitig auch wirklich der Beste, den es je gab. Er ist zumindest der erste leichtere Wrestler, der erste Techniker, der wirklich in der WWE zum Aushängeschild wurde, zu dem Superstar, der die Liga eine Zeit getragen hatte, nach einem Hulk Hogan und so weiter, hatte man einfach ganz anderes Bild, als dann Leute wie Bret Hart kamen, und hat das Wrestling definitiv ein Stück weit auch realistischer gemacht für viele und für mich damals auch. Und wie gesagt, er ist in Deutschland einer der größten Stars überhaupt gewesen, aber er ist definitiv rückwirkend betrachtet einer der größten Stars im Wrestling überhaupt, den man ruhig in einem Atemzug mit einem Hulk Hogan, einem Steve Austin und einem John Cena und einem The Rock nennen kann und muss. Mhm. Und muss.
David, hat sich deine Meinung über Bret Hart in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt?
Zum Screwjob ja, aber allgemein eher nicht, weil mal ganz ehrlich, er ist zwar ein Superstar gewesen, aber auch ein Mensch, und ich glaube, wenn du halt so viele Knicke oder so viele heftige Rückschläge erleidest in relativ kurzer Zeit, also die meisten erleben sowas vielleicht innerhalb von einem Leben einmal, und er hat gleich mehrere Sachen erlebt, die halt ihn privat aus der Bahn geworfen haben, beruflich halt das Screwjob, ich glaube schon, da wird man halt ein bisschen verbittert. Und deswegen nehme ich halt ihn auch nicht so vieles krumm, wobei er halt auch vieles wieder relativiert hat. Und er hat sich halt zurückgekämpft. Und ich glaube, das größte Erbe von ihm ist einfach, dass wir ihn zu verdanken haben mitunter, dass wir halt so attraktiven Wrestling-Sport halt auch sehen. Weil er war halt wirklich der erste Leichtere, der halt gezeigt hat, du musst nicht 2,50 Meter groß sein, um halt der Topstar zu sein, sondern Talent und ja, Professionalität auch im Ring zeichnen sich halt irgendwann aus. Und ich finde halt, was Bret Hart für mich halt hinterlässt, immer noch, dass er die mit Abstand besten Schläge macht. Ich kenne weiterhin keinen Wrestler, auch in der heutigen Zeit, so geile Moves, die auch zeigen, aber diese Härte und diese Genauigkeit von den Schlägen und auch, wenn er halt gegen die Ringecke gelaufen ist und halt mit dem Brustkorb zurückgeprallt ist, diese Moves werde ich nie vergessen. Und er war halt auch der Wrestler, der extrem sauber gekämpft hat, und deswegen ist halt für mich für seine Zeit The Best There Is und The Best There Was auch. Forever Will Be, wenn man halt sagt, ja, für die eigene Dekade vielleicht sogar wirklich.
Ja, ich glaube, ihr fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Also, ich bin auch inzwischen so ein bisschen der Meinung, dass klar hat sich Bret Hart da vielleicht hier und da ein bisschen zu ernst genommen, und auch diverse Aussagen, die er in der Vergangenheit getroffen hat, sind vielleicht nicht ganz so glücklich, aber für mich bleibt es halt der Held meiner Kindheit, und da ändert das auch nichts dran. Ne? Und auch wenn man so ein bisschen unsere Kommentare aus der Community so, ich habe auf YouTube dazu aufgerufen, schreibt uns doch mal, an was ihr euch erinnert. Und dann gibt's halt auch so Sachen wie, gerade der Double Turn von WrestleMania 13 wird da halt gern genannt. Die Fehde mit Owen Hart spricht hier der Pascal zum Beispiel an, und das Match gegen Chris Benoit. Der Björn schreibt unter anderem aus irgendeinem Grund die Victory Roll gegen Bam Bam Bigelow bei King of the Ring damals. Und auch ganz, ganz viel Emotionen halt eben. Also egal, ob es jetzt auch Matches gegen Yokozuna sind oder dann auch der Spielverderber, der uns hier bei YouTube geschrieben hat, der auch gemeint hat, so ja, sein Vater war damals großer Fan und hasst deswegen HBK. Warum auch nicht, ne? Also ich glaube, Bret Hart hat uns einfach viele schöne Erinnerungen gegeben, und vielleicht sollten wir da auch einfach sagen, so ja, okay, ich weiß nicht, manche Dinge sollte man vielleicht einfach so stehen lassen. Und Bret Hart gehört halt eben für mich in diese Kategorie rein, dass ich sage, so ja, aus heutiger Sicht ein schwieriger Charakter wahrscheinlich gewesen, aber im Endeffekt ist mir das egal, weil er mir einfach so viele tolle Momente geschenkt hat. Und damit beende ich das Bret Hart-Thema an dieser Stelle. Ne, und würde sagen, wir kommen dann mal zu unseren Fragen. Ne? Fragen, wisst ihr, schickt ihr an fragen@headlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Ne, könnt ihr es auch gerne bei Patreon schicken, wenn ihr bei Patreon seid. Und damit fangen wir einfach mal an. Ich habe gerade schon den Spielverderber angesprochen. Der schreibt, ja, Jinder Mahal gegen Roman Reigns bei Money in the Bank vor der Smart Mark Crowd. schlechthin. Geht das gut, David?
ich freue mich irgendwie ein bisschen auf die Quote. Nein, das kann nicht gut gehen, aber ich sag mal so, in der Halle wirst du es wahrscheinlich mehr merken als am Fernseher, wo halt wieder der Ton so runtergedreht wird wie sonstiges und die Kommentatoren wieder davon sprechen, dass halt in Chicago die Quote natürlich ganz anders ist. Ist halt nur komisch, dass halt mittlerweile eigentlich piepegal ist, ob es Mark-Quote oder Mark-Quote. Weil ganz ehrlich, vom Booking her, das funktioniert nicht mehr und mittlerweile gibt's halt auch so innere Rebellion. Ich glaube, das wird ein fantastisches Boo-Konzert. Aber nicht unbedingt persönlich gegen die Western, muss ich halt betonen, sondern eher gegen das Booking.
Ja, das stimmt. Shaggy, glaubst du, dass die Leute die Halle verlassen werden? Das ist nämlich auch was der Kollege hier befürchtet.
Ja, also ich glaube, die WWE wird das Match nicht ans Ende der Show stellen. Und so. Deshalb glaube ich nicht, dass die Leute die Halle verlassen werden. Aber ich glaube nicht, dass das, wenn nichts passiert, und ich hoffe ja, dass irgendwas Spannendes, Tolles in dem Match passieren könnte, dann geht das nicht so gut, weil das sind nicht unbedingt die beiden Fan-Favorites der Chicago-Crowd, würde ich mal so behaupten.
Ja, ich glaube auch, dass das, also wenn das ein normales Match wird, dann wird das ein sehr lautes Buh-Konzert geben und diverse Chants. Ich glaube, da wird sich die Crowd selbstständig machen, wenn man sich da nicht irgendwas Interessantes überlegt.
Also ich glaube, man wird die Buh-Rufe kaum hören, weil das Publikum die ganze Zeit CM Punk schreien wird.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Logischste.
Und Kai zu Hause auch. Ja.
Kai sowieso.
Kai macht das sowieso die ganze Zeit, ohne dass jetzt das Mensch laufen muss.
Ob in der Bahn oder im Auto, ist ihm egal.
Der Spielverderber fragt auch noch, Vince McMahon soll Kevin Owens ja nahegelegt haben, abzuspecken. Ansonsten gäbe es einen Deep Push in die Midcard. Was ist eure Meinung dazu? Sollte nicht ein Wrestler in erster Linie nach seiner Meinung bewertet werden? David, Übergewicht
als,
runter?
Als Dicker.
Das wollte ich jetzt gerade nicht so sagen. Ich habe gedacht, ob ich es aussprechen soll, aber ich war dann doch zu höflich.
Als übergewichtiger Mensch sage ich kann Vince verstehen. Es ist ja nicht, dass er ja sagt, du wirst gefeuert oder sonst was, aber man muss es halt so sehen, die WWE ist halt ein Produkt, was du halt verkaufen musst. Und du kannst auch, keine Ahnung, kannst auch nicht einen Playboy machen mit einer Frau, wo du denkst, dass halt die breite Masse gar kein Interesse zeigt. Und ich finde halt schon, WWE, es heißt ja nicht, dass du halt aussehen musst wie Jinder Mahal mit Antibiotika, mit Anabolika pinkeln überall. Ich Einversprecher brauche ich immer, jeden Podcast.
Ja, aber das ist auch wieder ein Highlight. Ich finde, Antibiotika-Versprecher gehört auf jeden Fall das zu den Top 3. Das ist super Blow.
nein, also ich kann Vince verstehen, weil im Grunde genommen geht es halt auch darum, wie du jemanden vermarkten kannst. Und wenn er halt das Gefühl hat, dass die Optik zumindest etwas geändert positivere Auswirkungen haben könnte, kann ein Arbeitgeber das sagen. Wie gesagt, er sagt ja nicht von wegen, du wirst dann in die Undercard gepackt oder so, sondern einfach, dann reicht es halt leider nicht für die Spitze.
Shaggy, wie ist deine Meinung? Sollte Kevin Owens abnehmen?
Ich glaube, es ist vielleicht nicht schlecht für ihn, wenn er mal abnimmt, aber ich glaube, ich mag das ja, dass es im Wrestling so viele Farbtupfer gibt und Kevin Owens ist mit seiner Statur und seinem Aussehen und auch seiner Art zu wresteln, die er trotzdem ja drauf hat, trotz ja seines vielleicht Übergewichts, trotzdem ein ganz besonderer Farbtupfer und bereichert das Programm sehr. Also wenn einer so dabei ist wie Kevin Owens, finde ich das überhaupt nicht tragisch. Auf der anderen Seite, wer weiß denn, ob das Vince McMahon überhaupt wirklich so gesagt hat? Weil wo sollen die Internas rausgerückt sein? Mag sein, dass er es gesagt hat. Kann aber auch sein, dass sich das jemand ausgedacht hat und viele davon abgeschrieben hat. Also Kevin Owens wird ja immer noch, auch jetzt bei Raw, immer noch sehr, sehr gut dargestellt und ist einer der wichtigsten Charaktere im Roster. Also ich weiß nicht, solche Aussagen muss man immer mit Vorsicht genießen.
Ja, das letzte war auch ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Also ja, hören, sagen und so, ne? Keine Ahnung. Persönlich finde ich das, was Shaggy eigentlich gesagt hat, ganz richtig, ne? Also, solange Kevin Owens damit Leistung bringt und solange Kevin Owens damit keine gesundheitlichen Probleme hat, ich finde, das ist ja auch wiederum so eine Frage. Die Jungs reisen viel und solche Sachen. Da darf man auch nicht unterschätzen, dass auch jedes Pfund, was du mehr mit dir mitschleppst, das geht auf die Gelenke, da kriegst du dann irgendwelche bei langen Flügen, im schlimmsten Fall irgendwelche Thrombosen oder sonst wie Kack. Das ist auch alles wiederum eine Frage, die man da auch vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, anstatt nur zu sagen, so, ja, der ist doch, dick ist der genau richtig.
So. Aber ist ja auch ein Unterschied, ob man jetzt halt sagt, nimm mal irgendwie 5 Kilo ab besser, oder ob man halt sagt, werd mal ein bisschen fitter, weil das dann auch besser für dich ist.
Ja.
Ja, aber ich glaube nicht, dass Vince McMahon sagt, nimm ab, dass ich denke an deine Gesundheit, wenn er es gesagt haben sollte.
So. Das nicht, also, ich denke mal, das wird er aus, wenn er es gesagt haben sollte, er aus marketingtechnischen Gründen sein.
Eben, ich kann ja Vince McMahon mal anrufen, Moment, und frag ihn, oh, ist besetzt.
Ah, Selina Vega ruft gerade an.
Selina Vega ruft an.
Okay. Nein. Soll ich mal die nächste Frage stellen?
Nächste Frage.
Hallo zu mir schon wieder.
Der Tobi fragt, seht ihr es auch so, dass Strowman, was die Crowd-Reactions angeht, schon wieder auf dem leicht absteigenden Ast ist? Also gibt es weniger Chance für Braun Strowman? David?
Ja, klar. Ich meine, es ist ja auch logisch vom Booking her. Mal ganz ehrlich, es gibt halt so Momente, du hast halt gefühlt gemerkt, von wegen, okay, Strowman geht immer mehr an die Spitze, immer mehr an die Spitze. Aber anstatt ihn an die Spitze zu setzen, was halt einfach der Endschluss sein müsste, packst du halt Roman Reigns gegen Lesnar. Das war halt für mich einfach ein Super-GAU. Das kannst du nicht so bringen. Und das hat halt einfach viel ja von diesem Momentum einfach genommen. Das ist jetzt nicht so, dass halt so man keine Reaktion mehr zieht, aber es ist halt schon weniger. Und ich kann es halt verstehen, weil bei mir ist es halt auch so, weil es gerade nicht dahin führt, wo ich es eigentlich sehen wollte. Weil ich wollte eigentlich sehen, straight in die Spitze, in Main Event. Aber ist halt nicht so passiert.
Also ich sehe das Problem auch darin, dass sich der Charakter Braun Strowman auch gerade nicht großartig weiterentwickelt. Und der stagniert irgendwie und wird halt immer mehr zu so einem Partymonster. Das geht so ein bisschen auf den Keks. Also dieses um den Ring rennen und dann den Gegner wegwämsen ist zwar ganz geil, aber es ist halt trotzdem so ein Party-Move irgendwie. Also Shaggy, wie siehst du die Entwicklung von Braun?
Also ich weiß nicht, ob die Crowd-Reaktion wirklich jetzt nachgelassen haben, aber ich würde auf jeden Fall, wenn es so weitergeht, dann wird das definitiv passieren. Dann muss ich auf jeden Fall was einfallen lassen mit dem Charakter. Man muss ihm jetzt wieder neue Facetten geben und ihn in eine andere Richtung wieder lenken und bringen. Das geht einfach so nicht weiter. Und dieses Umwämsen, was du genannt hast, als ich das erste Mal gesehen habe, um den Ring gerannt und da steht der Gegner und den rennt er einfach um. Ich fand das so gut. Ich fand es beim zweiten Mal, als ich es gesehen habe, fand ich es auch irgendwie gut. Beim dritten Mal habe ich gedacht, ja, wow, das mag ich. Beim vierten Mal habe ich noch mal kurz gelacht. Beim fünften Mal dachte ich, oh, macht das schon wieder? Und inzwischen, der macht es ja wirklich in jedem Kampf. Man kann das auch nicht mehr sehen.
Das ist, glaube ich, auch dieses Standard-WWE-Problem mit Faces, dass halt auf einer Sache, die funktioniert, rumgeritten wird, bis er halt einfach totgetreten ist. Und genauso wie halt jeder Face in der WWE die Pflicht hat zu lächeln, falls es euch nicht aufgefallen ist, gibt sogar tolle Videos dazu auf YouTube, dass halt, wenn jemand Face turnt, immer lächeln muss. Und das ist halt, bei Braun Strowman hat's halt nicht gepasst. Braun Strowman ist nicht overgekommen, weil man halt sagt, ach, der ist aber nett, guck mal, der guckt wie ein Teddybär. Sondern weil man gesagt hat, boah, das ist eine Maschine, richtig cool. Mal schauen, was der nächste Woche macht.
Ja, also unterschreibe ich alles so. Und was anderes, was übrigens auch totgetreten wird, ist, glaube ich, Bobby Lashley gerade, oder? Da fragte Tobi nämlich auch, nach dem Schwestern-Segment, hat WWE Bobby Lashley schon in den Sand gesetzt? Also dieses Bobby Lashley und seine Schwester, also ich kann jetzt ja mal ganz kurz abkürzen hier. Also die ganze Geschichte, wie man gerade uns einen Bobby Lashley verkaufen will, ist ja unfassbar beschissen. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber erstmal dieses Sit-Down-Interview mit Renee Young, wo er am Ende seine Schwestern grüßt und liebt, wo ich mich frage, so, okay, was willst du mir jetzt damit verkaufen? So, also, das war schon absolut unverständlich. Und jetzt die Darstellungsweise eines Bobby Lashley, was soll der denn sein? Also, zuerst sollte es jetzt ein Superathlet sein, dann plötzlich der gute Bruder und jetzt ist er der Transen umhaut oder was? Also, dieses Segment bei Raw mit Sami Zayn und den Schwestern, das war an dummen Ideen und an beschissenen 90er, 80er, 70er Jahre Humor, er war kaum zu überbieten.
Und laut Delph Meltzer soll es ja sogar absichtlich beschissen gewesen sein, mit der Hoffnung, dass halt, wenn Lashley loslegt, er dann angefeuert wird und Pops kriegt, aber die gab's halt nicht.
Ja, Dave Meltzer, weiß ich nicht, der denkt sich auch einfach nur drei Dinge aus, die das Internet auch noch nicht ausgespuckt hat manchmal.
Ich weiß, was du meinst.
Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Dave Meltzer einfach versucht, sich irgendwas auszudenken und dann sagt er das halt, so wie wir es halt hier auch machen.
Ja, er sollte halt öfters Headlock hören.
Ja, genau.
Aber generell, die Frage ist ja, hat WWE Bobby Lashley schon in den Sand gesetzt? Ich glaube, das war halt schon fast beim Debüt der Fall, oder?
Ja.
Ich fand halt das Debüt schon mega schlecht und du hast es jetzt geschafft, halt jemanden zurückzuholen, der eh nicht so eine Charisma-Bombe ist. Und da hast du auch kein Ziel gegeben und präsentierst ihn halt wie fast jeden, was ja gerade, wenn man ehrlich ist, ist das Booking einfach so, als wenn du das Gefühl hast, ja, ich hab's ja geschrieben, als wenn da irgendwie so ein Äffchen oder ein Praktikant oder sonst wer bei den Whitern sitzt und die macht mal so, ja, gleich ist eine Show, lass mal schauen, aber gar kein Ziel oder Sinn oder dahinter. Also kreativ ist anders.
Shaggy, du hast A gelacht und gerade B Nein gesagt.
Also man hat Bobby Lashley noch nicht in den Sand gesetzt, aber man ist auf einem guten Weg dahin. Noch kann man ihn retten. Vielleicht gibt man ihm einen Manager an die Seite oder keine Ahnung, geht davon weg. Aber so macht man es auf jeden Fall nicht richtig. Und so wird Bobby Lashley jetzt sicherlich untergehen, obwohl er es definitiv verdient hat, weiter oben zu stehen. Ich würde, das Schwesternsegment wird aber auch schlechter gemacht, als es letzten Endes
nein.
war.
Nein, das war grottig.
Lass mich aussprechen. Wir haben in der Attitude Era schon schlechtere Segmente, die man einfach vergessen hat. Das Match, das Segment ist jetzt gerade noch in unseren Köpfen. Ich will nicht sagen, dass das Segment gut war. Das Segment war alles andere als gut. Das Segment war extrem scheiße. Das war ganz schlimm. Das war unterstes Niveau. Es war überhaupt nicht lustig und es war nicht unterhaltsam. Aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Es war nur sicherlich, also ich hoffe, wir vergessen dieses Segment einfach. Dann ist es wieder okay. Also
ja, aber guck mal, du sagst ja, die Attitude-Zeit hatten wir schlimmere Sachen. Das stimmt, aber was ist dann mit den Wrestlern da teilweise passiert? Also wir hatten dann halt nackte Wrestler, die halt weg waren. Du hattest dann irgendwelche Leute, die halt mit älteren Frauen eine Hand als Kind kriegen oder sonst was.
Das war
danach
geil.
War auch erstmal danach war auch erstmal ein dicker Knick. Also solche Segmente hatten wir zwar schon, das macht es aber nicht besser oder stumpf oder
nee, ja. Das Segment ist scheiße, viel schlimmer geht's im Grunde fast gar nicht mehr, aber letzten Endes
wart's ab nächste Woche.
Schauen wir, hoffen wir, vielleicht hoffen wir nicht. Es ist nur schade, dass man mit Sami Zayn und Bobby Lashley gerade so eine Sache macht. Ich hoffe, man vergisst einfach diese Geschichte irgendwann und dieses Segment irgendwann. Dann ist es halb so schlimm und geht mit beiden in eine andere Richtung. Dieses Segment war scheiße. Ich kann es nicht gut reden, das schaffe ich auch nicht. Aber wir hatten schon oft schlechte Segmente in der Wrestling-Geschichte. Wir haben dieses Bayley, This Is Your Life-Segment ja auch schon fast vergessen. Das war auch wirklich schlimm. Von daher hoffen wir das Beste, dass man das Segment irgendwann vergessen hat. Reden wir einfach nicht mehr drüber. Besser ist das. Und Bobby Lashley ist ein herausragender Wrestler, ist jemand, der weiter oben stehen kann, möglicherweise in Sprachraum.
Herausragender Wrestler?
Das übertreibt man nicht.
Wrestler. Ich fand das ja aber heute positiv.
Cool. Mein Gott. So. Nee, also das ist ja halt auch nicht.
Ich will Lashley gegen Lesnar sehen und dann wartet's mal ab. Das wird ein geiles Match.
Ja, das wird vielleicht ganz unterhaltsam, aber ich finde, Bobby Lashley ist kein herausragender Wrestler. Nicht in meiner Welt. Ist auch wurscht. Also, ich finde das alles grauenhaft. Und ich finde Bobby Lashley auch stinkelangweilig.
Ja, der ist kein Heraus. Er ist nicht so gut, aber
Das ist immer so geil. Und dieses Relativieren.
Ja, nicht so gut, ist ja nicht so schlimm. Ich lass mich ja mal überreden. Da habt ihr eigentlich recht. Aber er ist auch kein schlechter Wrestler. Er hat eine gute Ausstrahlung.
Nein!
Du Scheiße, jetzt geht's los.
Besonderes. Der hat kein Charisma.
Der hat Muskeln, das ist das Einzige. Und ein Stirnband.
Der hat ein Stirnband, das ist
es. Ja, und wenn er das Stirnband abnimmt, sieht es komisch aus.
Ja, ein Stirnband um einen komischen Kopf, das ist das Einzige,
was er hat. Auch das Stirnband, was mir so gefallen hat.
Ach komm, weiter, nächste Frage.
So,
aber lass mal Lashley, warten, reden wir mal, in 2 Jahren ist wahrscheinlich da.
Ja, dann gibt es den Super Blow.
Stone Cold Steve Lashley. Ronaldinho 49 fragt via Twitter, wie geht es mit dem Undertaker weiter und welches Gimmick fandet ihr vom Undertaker am besten? Beim Undertaker weiter. Ich gehe davon aus, dass er WrestleMania nächstes Jahr nochmal auftreten wird. Mein Lieblingsgimmick, ich habe ja immer mal gesagt, ich mag das Biker-Gimmick, mochte ich überraschend sehr, aber ich sage jetzt einfach mal, Ministry of Darkness fand ich ganz cool. David?
Ich fand den normalen Undertaker so ab 2005 herum. Vom Gimmick her da am besten. Und ja, er wird bei WrestleMania wahrscheinlich kämpfen und ich finde es immer noch traurig, dass er halt nach WrestleMania noch ein Match hatte und jetzt wahrscheinlich noch länger und alles nicht gut.
Shaggy?
Das, was Olaf gesagt hat, unterstreiche ich so ganz genauso. Und wir werden auf jeden Fall einen Tiger nächstes Jahr bei WrestleMania sehen. Vielleicht ja gegen Bobby Lashley mit etwas Glück.
Das glaube ich nicht. Der Chris fragt via YouTube, könnte man nicht Steve Austin für 1 oder 2 Matches ähnlich wie den Undertaker zurückholen? Bei Raw 25 gab es für ihn ja den Pop des Jahres. Wäre sowas denkbar? Ich habe mal nachgeguckt übrigens. Der letzte Kampf von Steve Austin ist 15 Jahre her und der Typ ist mittlerweile über 50. Will man den noch mal zurücksehen? Also David, ich weiß, du bist der glühendste Anhänger der Attitude Era, den wir hier in der Runde haben. Willst du Steve Austin noch mal mit, ich glaube 54 ist der Mann mittlerweile, willst du ihn noch mal im Ring sehen?
Zwei Herzen. Das eine Herz sagt, ach, ein einziges Mal wäre schon cool.
Gegen Lashley.
gegen Lashley nicht unbedingt, aber ja, ich finde halt, er macht einen sehr fitten Eindruck, wenn man ihn halt so sieht. Das ist halt ein bisschen anders als halt andere Wrestler in dem Alter. Ich glaube schon, dass er halt noch ein ganz okay Match abliefern könnte oder halt auch vielleicht sogar ein ordentliches, aber ich glaube halt nicht, dass er es machen wird. Weil er ist halt eher so wie Shawn Michaels, der halt eiskalt sagt, ich hatte meinen Abgang und er hat ja auch gesagt, er würde halt nur noch ein Match machen, wenn er halt sicher wäre, dass er halt wirklich gutes Match abliefern kann. Und da ist er nicht von überzeugt und ich glaube schon, dass er halt, ja, wie soll man sagen, standhaft genug ist zu sagen, nö.
Ja.
Aber ich würde ihn mir gerne mal als GM anschauen, das wäre schön.
Shaggy.
Ich bin da auch sehr zwiegespalten. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren, dass man ihn jetzt, dass er wirklich noch ein okayes Match abliefern kann. Er ist 15 Jahre nicht im Ring gestanden und ich glaube nicht, dass er noch Wrestling trainiert. Von daher glaube ich nicht, dass er uns wirklich so ein Match abliefern könnte. Ich glaube, also da ist der Undertaker wahrscheinlich noch mehr in Form, was es jetzt ringerisch angeht. Was schade ist, ich war ja ein riesen Austin-Fan auch oder bin es noch immer. Er hatte wirklich nie sein Abschiedsmatch. Also, das schon Michaels angesprochen, der hatte ja sein Abschlussmatch. In Austin hatte das nie wirklich. So richtig, offiziell. Und das ist irgendwie, oder das wird das Match, was man, wo man dann, das war Austins letztes Match so, mit dem Gedanken. Das gab's nie so richtig. Und das fehlt mir so ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass wir es sehen werden.
Ja. Denke ich auch. Der Maurice fragt, was würde passieren, wenn WWE nicht mehr PG ist? Da, da, da. Dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr PG, was? Ja, da kann man natürlich ein paar Sachen irgendwie machen, die ein bisschen rauer um die Kanten wären. Ich glaube aber, dass sich das Produkt nicht großartig ändern würde, weil man wahrscheinlich mit dem anderen Produkt nicht mehr die große Masse erreichen würde und WWE nun mal die große Masse erreichen möchte und derzeit ist nun mal mit PG am meisten Geld zu verdienen. Shaggy, was ist deine Meinung?
Ja, ganz klar. Also die WWE würde niemals solche Fernsehdeals, TV-Deals aushandeln können, wenn sie nicht PG wären. Das würde definitiv nicht gehen. Man hätte deutlich weniger Zuschauer, auch wenn man jetzt sagt, früher hatte man bei Attitude-Zeit ja noch mehr Zuschauer, aber das ist eine ganz andere Zeit. Das waren ganz andere Leute. Also ich glaube tatsächlich, dass die WWE auf das richtige Programm fährt mit PG und das auch beibehalten sollen. Vielleicht bringen sie ja irgendwie noch mal so ein, ja, noch ein anderes Brand raus, was vielleicht dann ja nicht PG ist. Wer weiß das schon. Aber im Moment ist es, glaube ich, ganz gut so, wie es ist.
David.
Ja, also sie werden bei PG bleiben. Da ist halt die sichere große Kohle. Ich denke jedoch ein bisschen anders, weil ich finde schon, dass der Zuschauergeschmack sich in den letzten Jahren gewandelt hat durch halt auch Sachen wie Walking Dead, Game of Thrones und Co. Ich glaube schon, dass du, wenn du ein erwachseneres Produkt abliefern würdest, was halt auch natürlich ein bisschen mehr Gewalt hätte. Also ich rede jetzt nicht davon, dass es irgendwelche Blutschlachten sind oder so, aber halt auch manche Ausdrucksweisen einfach in Promos und dadurch halt bisschen rabiater alles. Ich denke schon, dass das ein Weg wäre, womit du sogar mehr Leute erreichen könntest. Aber wozu solltest du halt jetzt den Weg gehen, wenn du halt eh super Deals mit TV-Sendern hast und du hast halt deine Einnahmen, die halt alle stimmen und bombastisch sind, weil es wäre halt wirklich ein Weg, der braucht halt ein paar Jährchen, dann würde er meiner Meinung nach sogar mehr Kohle bringen. Aber ich sehe halt keinen Grund dafür, auch wenn ich es mir wünschen würde.
Ja, unterschreib ich so. Lass mal sehen, was machen wir denn hier noch? Jetzt nochmal so was würde. Sollte WWE ein Trios-Title, Cruiserweight Tag Team Title oder Women's Tag Team Title einführen und warum? David, Trios-Title, Cruiserweight Tag Team.
Nein, alles nix. Also, nee, ganz ehrlich, ich bin ja eher der Meinung, WWE sollte lieber ein paar Titel streichen.
Genau.
Und reduzieren.
Passend dazu hat nämlich auch der Paul gefragt, ob WWE zu viele Titel hat. Vielleicht verbinden wir diese beiden Fragen einfach miteinander.
Ja, es hat auf jeden Fall zu viele Titel für mich, weil wenn man eh schon brandübergreifende Pay-Per-Views macht, warum dann nicht so machen, dass halt bei den Frauen es nur einen großen Titel gibt, bei den Tag-Teams auch nur einen großen Titel und auch meinetwegen auch nur einen Haupttitel. Midcard können gerne zwei sein. Das würde mir halt mehr zusagen, weil dadurch einfach viel mehr verschiedene Konstellationen innerhalb des Jahres möglich sind und auch ist halt auch spannend ist, wenn, da kannst du halt Storylines machen, dass halt jetzt gerade die Titel bis auf einer zum Beispiel alle bei einem Brand sind und sonst was. Ich finde eher, man sollte welche streichen, als dass man welche hinzufügt, weil je mehr Titel, desto geringer ist einfach die Wertigkeit von etwas. Die Wertigkeit entsteht einfach dadurch, dass es selten ist. Und das ist halt der Fall nicht.
Wie beim Sex. Je seltener, desto wertiger.
Das wollten wir jetzt von dir nicht wissen, du. Zu viele Details.
Der Olaf spart sich auf jeden Fall.
Genau das. Shaggy, also, wie siehst du denn die Titeldiskussion? Ich bin da auf Seiten von David. Also je mehr Titel, umso wertloser.
Ja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde schon, dass man tatsächlich ja nicht unbedingt zu viele hat. Aber ich war lange der Meinung, dass man zu viele Titel hat. Aber ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. Aber also es würde nicht schaden, ein paar, gerade so wie es David auch vorgeschlagen hat, einen Women's Title, einen Tag Team Title und so weiter. Fände ich gut, wenn man das andere streicht, aber dann ein Trios-Title fände ich schon immer geil. Ich bin immer ein Fan des Trios-Titles, das hatten wir ja schon mal. Und Women's Tag-Team-Title, wenn es nur noch einen Single-Women's-Title gibt, fände ich das irgendwie auch interessant und spannend, auch wenn es dann brandübergreifend wäre. Ich glaube aber, es wird keine brandübergreifenden Titel geben, jetzt im Zuge des neuen TV-Deals und des Wechsels auf zwei verschiedene Kanäle, was ja wohl passieren wird. Da wird es das nicht geben. Da wird kein Titel in verschiedenen, also über die Brands wechseln können. Das kann ich mir so dann auch nicht vorstellen. Aber wenn man was streicht, dann gerne bringt noch einen anderen Titel dazu. Aber mehr Titel als jetzt sollte es definitiv nicht geben. Das sind schon eigentlich zu viele.
Ja, also mir reicht das eigentlich auch. Und auch so Damen-Tag-Team-Titel wäre zwar eine logische Konsequenz irgendwie. Aber
wird's irgendwann geben.
Ja, wird es garantiert irgendwann geben, aber ich finde, derzeit hat man gar nicht genug Damen dafür im Roster und auch nicht genug Verbindungen in irgendeiner Form. Also das muss dann, finde ich, auch so von dem Personal her passen. Und
Also um nochmal auf Bobby Lashley zu sprechen zu kommen, also seine Schwestern sahen ja auch nicht so aus, als wären sie jetzt untalentiert im Ring. Also vielleicht könnte man die auch in die Damendivision noch stellen.
Die Lashley Sisters. Ja, so.
Stable.
Passend dazu fragt der Paul übrigens, welche WWE-Diva, in Anführungsstrichen, findet ihr am attraktivsten, Shaggy? Die Lashley-Schwestern?
Nee, tatsächlich nicht. Also, wenn du mich das vor ein paar Monaten noch gefragt hättest, hätte ich ganz klar gesagt, auf jeden Fall, und ich weiß, dass ihr mit anderer Meinung seid, Paige. Paige ist war lange für mich die attraktivste Dame im Hauptroster. Tja, aber jetzt ist Selina Vega da. Was soll ich tun?
David.
Vor ein paar Jahren wäre es auf jeden Fall AJ Lee gewesen. Jetzt würde ich sagen Mandy Rose.
Mandy Rose, wer ist mal Mandy? Ach so, oh Gott. Ich sag mal Alexa Bliss übrigens. So.
Wenn's deine Größe ist.
Mein Gott. Stimmt, die ist auch. Nee, die stimmt, die ist schon Schnieke.
Das Gute ist ja, Geschmäcker sind verschieden. Aber ja, leider habt ihr einfach nicht recht. Es ist einfach eindeutig Selina Vega. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Also es gibt keine andere Antwort in dem Fall.
Bei Alexa Bliss ist es immer sehr interessant, wenn du dir halt die Auftritte von ganz am Anfang NXT anschaust oder so, ist ja gerade beim Network, dass du halt das sehen kannst, wie anders jemand aussieht, halt nur durch andere Art von Make-up, andere Art von Kleidung, andere Art von Frisur. Ja, das ist unfassbar. Da sieht man das halt wirklich richtig krass bei ihr.
Ja. So, wir haben noch wieder einige diverse Spiele geschickt bekommen. Versuchen mal so ein paar aufzuarbeiten. Der Maurice hat uns ja so eine Mega-Mail geschrieben. Wir nehmen noch mal die Traumkonstellation hier mit drauf. Also sprich, ich weiß gar nicht, David, du kennst das, glaube ich, noch gar nicht. Ich sag dir jetzt einige Wrestlernamen und ein Match. Und du musst dann quasi aus den Wrestlernamen und dem Matchtyp ein für dich passendes Match zusammenbauen.
Okay.
Na, also, du baust ein Three-Way-Dance mit drei der folgenden Teilnehmer: Adam Cole, David Starr, Johnny Gargano, Daniel Bryan, EC3. Vielleicht fängt Shaggy erstmal an.
Also, ich würde, glaube ich, gerne Daniel Bryan, Johnny Gargano und Adam Cole sehen, weil ich glaube, das ist ein Match, was wir definitiv auch irgendwann sehen könnten. Und EC3, muss ich schauen, wie er sich entwickelt. Und David Starr sehe ich aktuell ja nicht in einem Kampf gegen die.
Ja. David.
Adam Cole, Johnny Gargano und Daniel Bryan.
Ich sag mal dasselbe. Nein, ich sage Johnny Gargano, EC3 als den großen Brocken in der Mitte und Adam Cole. Dann ein Four-Man-Ladder-Match mit den folgenden Kandidaten: Keith Lee, Ricochet, Lucky Kid, Brian Cage, Jeff Hardy und Bobby Guns. Also bunt gemischt, WWE, WXW, Lucha Underground und keine Ahnung was. Shaggy, du zuerst.
Four-Man-Ladder-Match. Oh, schwierig. Also, Keith Lee, Ricochet und Brian Cage und Lucky Kid.
David?
Ich überlege gerade, Keith Lee war der bei WXW, den ich gesehen habe. Ne? Der war mega, ohne Scheiß. Ja, ich habe den halt zum ersten Mal da gesehen. Ich fand den beeindruckend. Keith Lee, Ricochet, Lucky Kid und Jeff Hardy.
Ich würde auch Jeff Hardy mit reinnehmen. Ich würde Jeff Hardy und Brian Cage müssen irgendwie mit rein. Und dann wahrscheinlich noch Ricochet und
Bobby Ganz. Keith Lee würde ab.
Nee, ja, Keith Lee würde abliefern. Würde ich wahrscheinlich da reinstecken. Bobby Ganz passt da für mich nicht rein. Das ist nicht seine Matchart. Geil, Ambition-Match mit Zack Sabre Jr., Timothy Thatcher und Matt Riddle. Einfach alle irgendwie rein. Ist mir auch vollkommen egal. Das ist doch jede Konstellation geil. Shaggy, wen würdest du da sehen? Zack Sabre Jr., Timothy Thatcher, Matt Riddle.
Alle. Also ganz ehrlich, ich breche jetzt die Regeln, weil das ist unlösbar, diese Aufgabe.
Ja, David. Alle.
Moment, ich muss gerade erst nachgoogeln, wie die aussehen, dann weiß ich, alles klar, okay. Oh ne, da möchte ich aber alle drei haben.
Ja, es geht nicht anders. Das ist ein Match, das ist das Match überhaupt. Ein besseres Match wirst du niemals mehr sehen.
Ja. Dann haben wir noch einmal ein Singles-Match. Charlotte, Asuka, Toni Storm und Wesner. Wesner hast du, glaube ich, noch nicht gesehen, David.
Nein.
So.
Toni Storm auch nur einmal.
Ja, ich würde gerne Wesner gegen Asuka sehen. Das fände ich spannend. Shaggy.
Das ist schön, weil das wird auf jeden Fall ein Match auch auf meiner Card neben dem Kampf Charlotte gegen Toni Storm sein. Das heißt, wir haben zwei großartige Matches auf der Card. Das freue ich mich schon auf dieses Ereignis.
David, willst du noch eins nennen?
Ich glaube, ich würde Charlotte gegen Toni Storm sagen. Aber ich kenne Wesner halt nicht.
Ja. Dann Tornado Tag Three-Way mit Ringkampf, den Young Bucks, den Lucha Bros und den Briscoes. So, ein Three-Way bei nur drei Teams ist natürlich ein bisschen schwierig. So, ich sag mal, ich gehe dann all in, was Clusterfuck angeht, sag Young Bucks, Lucha Bros und die Briscoes. Shaggy.
Bin dabei.
David.
Ringkampf, Young Bucks und Briscoes.
Ja, kann man so machen. Wir haben noch einen lustigen, das muss ich mal ganz kurz erklären. Der, warte mal, wo war es denn? Der Chief Booker hat uns nämlich geschrieben, kennt ihr Fuck, Marry, Kill?
Ja, kennt ihr na das? Klar.
Nein. Das hat er jetzt umgestellt in Main Event, Midcard und Entlassung. Also ich gebe euch drei Namen, ihr müsst euch entscheiden, Main Event, Midcard oder Entlassung.
Wer ist das sonst? Fuck?
Fuck, Marry, Kill.
Ganz kurz für
uns. Du sollst nicht sagen, wen du jetzt ins Bett nehmen würdest und so weiter.
Das nee, in dem gut. Fall ist ja Main Event, Midcard, Entlassung. Aber Fuck, Marry, Kill würde ich gerne die Hörer entscheiden lassen. Und zwar Olaf Bleich, Michael Shady Schwarz und David Kloß von Mann TV.
Ich werde sterben.
Bitte in die Kommentare schreiben. Fuck, Marry, Kill. So, aber jetzt lass uns weitermachen.
So, also, Main Event, Midcard, Entlassung. Roman Reigns, Braun Strowman, AJ Styles.
Das ist so unfair, ey.
Das ist echt richtig scheiße. Ich habe auch schon drüber nachgedacht die ganze Zeit und ich finde da, ich würde wahrscheinlich sagen, AJ Styles Main Event, Braun Strowman Midcard und Roman Reigns Entlassung, was aber alles keinen Sinn macht. David.
Ich bin absolut bei dir, ich habe genau dieselbe Reihenfolge gemacht, weil einfach die anderen beiden mir halt ein bisschen noch mehr geben.
Vielleicht hätte ich das Fuck, Mary Kill erst nach der Spielrunde erwähnen sollen, nicht jetzt vor genau dieser Frage. So, du kannst, ja, das ist bei den dreien natürlich echt unfair. Also.
Es ist wirklich unfair.
Roman Reigns Main Event, AJ Styles, Midcard und Braun Strowman Entlassung. So. Aber so. Liebe Hörer, nicht das bitte auf die Fuck Mary Kill reduzieren. Das hat nichts mit dieser Frage zu tun.
Machen wir noch einen hier. Bobby Root, Baron Corbin, Jinder Mahal. Shaggy.
Ach, ich würde Bobby Root nicht unbedingt entlassen.
Wer kommt denn bei dir in Main Event?
Einer von den dreien. Bobby Root Main Event. Baron Corbin mit Jinder Mahal Entlassung. Ach, ich David? Weiß nicht, vielleicht auch Bobby Root doch entlassen. Ach, was weiß denn nicht, ist mir bei den dreien vollkommen egal aktuell.
Ich sag
Bobby Lashley. Boah.
Ich sag Baron Corbin Main Event, Bobby Root mit Card, Jinder Mahal entlassen.
Ja, würde ich genauso machen.
Lass die anderen beiden bitte auch machen.
Okay, dann Finn Bella, Sami Zayn und Dolph Ziggler. Shaggy?
Dolph Ziggler Entlassung? Oh, die anderen beiden würde ich schon gerne im Main Event sehen. Finn Balor Main Event, Sami Zayn Entlassung.
Ich stelle mich mal dagegen. Ich sag mal, Entlassung Sami Zayn, Midcard Dolph Ziggler und Main Event Finn Balor.
Ich sag Entlassung Dolph Ziggler, Main Event Sami Zayn und Midcard Finn Balor. Letzte Runde hier, Johnny Gargano, Aleister Black und Velveteen Dream.
Das ist auch richtig super assi,
fies. Das ist richtig assi. Fies. Ich wüsste, also rein von meiner persönlichen Einstellung.
Alle Main Event.
Alle Main Event, aber wahrscheinlich würde ich würde Johnny Gargano entlassen. Und Velveteen Dream in die Midcard und Aleister Black in Main Event. David.
Johnny Gargano für mich Main Event. Aleister, boah, nee. Oder will. Nee, komm, ich plan für die Zukunft. Velveteen Dream Midcard und Entlassung Aleister Black. Ach Gott, ich sehe aber alle drei auch im Main Event, ne?
Shaggy.
Schauen wir mal, ob man alle drei im Main Event sehen wird. Aber diese Aussage, ich würde Johnny Gargano entlassen von Olaf, würde ich gern rausgeschnitten bekommen und irgendwie gut positioniert an einem anderen Teil eines Podcasts mal. ja, Aleister Black, Main Event, Johnny Gargano Midcard und so leid es mir tut, ich würde den Velveteen Dream nicht entlassen, aber wenn es der Chief Booker so will, dann müssen wir es tun.
So. So ist es dann. Und damit sind wir durch, glaube ich, für heute Ausgabe. Ne? Nächste Woche geht es dann weiter. Da sprechen wir dann über NXT, über die Entwicklung der Promotion und überhaupt. Und wenn ihr uns hier unterhaltsam findet, wenn ihr das gerne hört, was wir hier machen, dann schaut ruhig bei patreon.com/headlock.de vorbei. Unterstützt uns da. Da gibt es auch noch jede Menge anderes Zeug von uns. Inzwischen sind da fast 50 Podcasts im Arsenal von Interviews über unsere Helden aus der zweiten Reihe. Also noch weitere Wrestler-Porträts bis hin zu unserem Match of the Week und Specials, also jede Menge Zeugs. Unterstützt uns da, ansonsten hören wir uns nächste Woche mit dem NXT-Podcast wieder. Ich sage danke Shaggy und danke David und bis nächste Woche. Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Seid ihr noch
ja,
da?
Ja. Ich wusste jetzt nicht, ob man jetzt
gleich Tschüss
sagen soll oder nicht.
Tschüss.
Ja. Auf Wiese gehen.